Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Das wird Daniel.
Die Bewegtbild-Banausen.
Genau die. Sommer schon wieder vorbei.
Ja, fühlt sich so an, ne?
Ja, das war's.
Ätzend, ey.
4 Tage warm, das war's. Jetzt werde ich schon vom Gehsteig geweht, wenn ich irgendwie langlaufe. Windstärke 17.
Okay, weil du so ein dünnes Kerlchen bist, oder was?
Weil ich so grazil bin. Eher, weil der Wind so stark ist.
Genau.
Der Wind weht auch mehrgewichtige Leute ein bisschen von links nach rechts.
Ah, komm, also mehrgewichtig bist du nun wirklich nicht.
Nee, ich würde mich jetzt auch nicht dazu zählen, aber auch die würde er wahrscheinlich so stark, wie der ist, durch die Gegend wehen.
Ja, ist auf jeden Fall kein schönes Wetter heute, das stimmt.
Nee.
Umso besseres Wetter für Podcasten.
Stimmt, verpassen wir zumindest nichts.
Nee.
Aber man darf ja auch nicht vergessen, das gute Wetter ist ja auch schön für die Hörer, weil dann können die sich auf eine Wiese legen, können unseren Podcast lauschen und können mal ein bisschen in der freien Natur ein bisschen spazieren, joggen gehen und dabei inkompetenten zwei Typen aus Berlin beim Filmerezensieren zuhören.
Ja, wir haben sehr Glück, dass wir das nicht live machen.
Nee, live machen wir es nicht. Dann müsstet ihr mal durch Wind und Wetter eben mal durchjoggen und den Podcast hören. Das hindert euch ja hoffentlich nicht daran.
Nee, das würde die Nummer, glaube ich, auch sehr einschränken, ne? Wenn man das nur live macht. Also wenn man es nur live hören könnte.
Ja, das wäre wirklich komisch. Ich meine, das hat wahrscheinlich auch was. Es ist so ein bisschen dieses Event. Das hat so diesen Event-Charakter, dass man dann irgendwie zu der und der Uhrzeit unbedingt da vor Ort sein muss. Macht ja gut, Alessandro macht das ja auch so ein bisschen. Aber er lädt ja auch, er lädt ja seine Episoden dann auch hoch, dass man die auch nachträglich gucken kann.
Ja, kann man im Anschluss trotzdem hören, ne?
Oder wenn das jetzt so ein reines Live-Ding ist und du siehst danach nicht, ist schon, weiß nicht.
Mhm.
Ist ja so wie lineares Fernsehen. Ist überholt.
Völlig überholt.
Ja, das macht man so nicht mehr.
Mhm.
Mittlerweile ist TiVo-Generation, dass man die Sachen gucken kann, wann man will.
TiVo? Mhm. TiVo ist auch schon wieder aus der Mode, Alter, jetzt in Zeiten von Streaming.
Ja, das stimmt auch wieder. Wer sich da noch wie heißen die Dinger, die du dir zu Hause hingestellt hast, die so aussehen wie ein Videorekorder? Receiver? Wer sich da irgendwelche Receiver noch irgendwie neben den Fernseher stellt, ist ja auch eher selten, oder?
Ich weiß jetzt nicht, was du mit Receiver meinst.
Ja, es gibt doch von Kabel Deutschland oder von TiVo und so, das sind ja immer extra Geräte. Das ist ja nicht so ein Amazon-Stick, den du hinten reinsteckst, sondern das sind ja dann meistens auch so, hast du zu dem Videorekorder hast du noch so ein Gerät gehabt.
Mhm.
Das, meine ich, ist ja auch nicht mehr up-to-date.
Müssen jetzt wahrscheinlich den meisten Leuten erstmal erklären, was ein Videorekorder ist.
Ja, stimmt.
Mhm.
Hatte ich gestern erst im Club, da ist halt ein DJ, der hält halt die Fahne hoch, der legt halt auf diesem Classics-Floor auf, wo halt so 90er, 80er, 70er und so Early 2000er laufen.
Mhm.
Und der legt halt eiskalt noch mit Vinyl auf, mit Platten. Und der hat dann eine Armada von Platten zu stehen.
Geil.
Und der hat gestern wirklich mit einem DJ aufgelegt. Cool. Der hat gestern mit einem DJ aufgelegt, der auch voll lange mit Platten aufgelegt hat. Und da war ich so oben bei den beiden und dann meinte ich so zu dem einen, der mittlerweile analog auflegt, meinte ich so, ja, wenn du jetzt immer noch mit Platten aufgelegt hättest, hättet ihr auf jeden Fall ein Platzproblem gehabt, oder? Weil hinten ist alles voll mit Platten und vorne ist nur noch so wenig Platz. Und dann meinte er so, ja, da vorne hätte ich die Platten auch gar nicht hingestellt. So. Also da kann ja jeder rübergreifen und kann sich da irgendwelche Platten klauen und so. Ich ihn so angeguckt und meinte so, Digga, bei der Altersgruppe hier, die wissen noch nicht mal, was ein Plattenspieler ist.
Ne, stimmt.
Glaubst du wirklich, die würden da Platten klauen? Die wissen gar nicht, was das ist. Hat er mich angeguckt, meinte er, ja, man kann die wissen und so.
Na, stimmt. eBay und so.
Ja, also.
Okay, krass. Es gibt echt noch Leute, die analog mit Vinyl auflegen. Das ist ja schön.
Ja, die gibt's. Aber sehr, sehr vereinzelt. Der hat auch, bei dem muss man halt auch immer extra Würste auffahren, weil das sind ja bestimmte, da ist ja eine bestimmte Technik, die dann steht, weißt du, wo du dich einfach nur anstöpseln musst. Und bei ihm muss man halt andere Systeme anbauen und muss die Plattenspiele halt abfedern, damit das keine Rückkopplung gibt und so. Also ist ein bisschen Hickhack, ist ein bisschen extra Wurscht hier für den Burschen.
Ach so, weil jeder Club schon komplett auf Serato und Co. umgestellt hat, oder?
Ja klar, und du hast ja halt bei Serato und so hast du einen ganz anderen Sound. Also wenn er halt auflegt und ich übernehme dann oder ein anderer DJ übernimmt, dann merkst du auch, dass da viel mehr Druck hinter ist und dass es viel lauter ist, weil die Platten halt immer noch extrem leise sind und haben halt Rückkopplung, klingt teilweise halt total dumpf hier nach Pressung.
Und, ach echt? Okay, abgefahren. Echt, das hört man.
Ja, das hört man sofort. Du hörst sofort, wenn wechselt ist. Und das ist dann, es geht auch so ein bisschen so, zucken die Leute schon zusammen, wenn dann irgendwie der andere auflegt digital und dann denkst du so, okay, alles klar, ist schon ein ganz anderer Sound. Ballert ein bisschen mehr.
Hm.
Aber naja, so ist das. Okay. So ist der Fortschritt der Technik. Ich habe auch mal ein YouTube-Video gesehen, das fand ich auch ganz witzig, wo die Eltern ihren zwei Söhnen, die waren so 12 oder 13 oder so, denen haben die so ein Telefon mit so einer Wählscheibe hingestellt.
Ja.
Und die sind nicht durchgestiegen.
Ja, klar.
Die haben da so ein bisschen rumgedreht und so hin und her, aber die haben nicht gepeilt, was das ist und wie das funktioniert und wie man dann eine Nummer wählen soll und wie man jemanden anrufen soll. Die wussten das nicht. Das ist vor deren Zeit gewesen.
Na klar, woher auch?
Abgefahren, ne? Ja, schon witzig. Wenn du so allgemeine Gegenstände wie damals aus unserer Zeit, so Tapes und Kassetten und so, weißt du, wenn du das heute irgendwie so einem 10-Jährigen zeigst, der weiß einfach nicht, was es ist. Der hat noch nie eine Kassette gesehen.
Naja, ist krass, ne? Ist eine krasse Vorstellung. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn du uns irgendwie ein Morsegerät hinstellst, dann können wir erstmal auch nicht so viel damit anfangen.
Sieht's ähnlich aus, ja. Dann agieren wir wahrscheinlich genauso wie die Jungs mit der Wählscheibe. Ja. Aber gut, die alten Herren wollten heute eigentlich nicht über den Fortschritt der Technik reden, sondern...
wir sind ja voll am Puls der Zeit. Wir gehen ja förmlich mit, nehmen das alles Wolle.
Wir gehen förmlich mit, ja, hallo. Mein Social-Media-Game ist noch ein Flieg, wollt ihr? Also,
aber hallo.
Kommt alle her.
Wir sind da wirklich am Puls der Zeit.
Wir müssen nicht jeden Scheiß-Trend mitmachen, wie das indische Action-Kino gerade zum Beispiel bewiesen hat. Also für manche Sachen sind wir zu alt für Trends. Wenn ich jeden Trend mitmachen müsste, müsste ich auch mit einer Sonnenbrille durch den Club rennen. Das ist jetzt der letzte Schrei. Das irgendwie.
Wie, das gab's doch schon mal. Ja, das ist jetzt wieder der Hit. Ja.
Das ist jetzt wieder der Hit, dass 30% der Mädels und Typen da so um die 20 nehmen halt die Sonnenbrille im Laden halt nicht ab.
Okay.
Das war übrigens auch, also es ist jetzt auch nicht nur wetterbedingt, dass man die Sonnenbrille sowieso auf dem Kopf hat, sondern das war tatsächlich vor 2-3 Monaten schon Trend, als die Clubs wieder aufgemacht haben. Da hatten wir ja noch März oder so. Da sind die schon mit Sonnenbrille durch die Gegend gelaufen, wo ich dachte,
okay. Ja gut, ich gehöre ja zu den Leuten, die sagen, Sonnenbrille kann auch einfach ein Teil des Outfits sein. Ist nicht nur funktional, weißt du, ich meine?
Das denken die sich genauso, aber weiß ich nicht. Also solange du nicht irgendwie dein Gesicht verbergen musst, ein blaues Auge hast oder geschlagen worden bist von deiner Ehefrau und dann in einem dunklen Club, wo nichts blendet, mit einer Sonnenbrille rumrennen musst, ich finde das eher peinlich.
Ja, ich sag jedem das Seine.
Gut. Also wenn du bei der Oscar-Verleihung auftrittst von mir aus und du heißt Brad Pitt, trag eine Sonnenbrille. Aber Sascha aus Marzahn.
Warum ist es jetzt bei Brad Pitt legitimer, gerade bei der Oscar-Verleihung, als jetzt bei dem Typen aus Marzahn im Club?
Ah, unter anderem, weil das Blitzlicht der Paparazzi schon mehr blendet als eine dunkle Disco-Beleuchtung. Da geht's ja schon los.
Okay, ja.
Du siehst, eine Sonnenbrille ist für mich doch eher funktional als Optik.
Ja, ich merke schon.
Ja, solange wir nicht in der Matrix leben, ist es was für eine Optik, Alter.
Ja, hallo, Mode und so, weißt schon.
Mode.
Naja, ja, das ist ja jetzt wie wenn du bei den Leuten hingehst, sagst, du darfst nur eine Mütze anhaben, wenn es irgendwie regnet oder sonst wie das Wetter das benötigt.
Aber das ist ja das, was ich damit sagen will. Wir müssen trotzdem nicht jeden Trend mitmachen.
Nee, okay, das stimmt. Aber also ganz ehrlich, mit dem, was das indische Kino angeht, ist übrigens nur südindisch, habe ich mir sagen lassen.
Ach so.
Da will ich mal abwarten, bis ich mir dann wirklich auch RRR angeguckt habe, um mir dann
Urteil
zu erlauben.
Von unserem Kumpel Atombomb, weil er meinte, er ist ein bisschen in der Zwickmühle, weil einerseits will er uns natürlich nichts reinwerfen, um uns zu ärgern. Mhm. Geschrieben E-E-G-A-R-N, ärgern. Iger.
Ach, wegen Iger.
Aber auf der anderen Seite würde er sehr, sehr gerne wissen, wie wir den finden. Und meine Antwort war dann auch darauf, dass wir ja keine großen Fans vom indischen Action-Kino sind, aber dass ja da sagen alle, das sind irgendwie 5 Sterne und das ist Nonplusultra und den muss man schon zumindest gesehen haben. Deswegen habe ich gesagt, kannst du uns gerne auftragen, zumal...
Na, das wird wahrscheinlich nichts. Also ich werde den wahrscheinlich geguckt haben, bevor der irgendwie aus dem Lostopf gezogen wird, weil wir haben ja...
Sag das doch nicht, das ist doch kein Lostopf, das ist ein Auftragsfilm.
Ja, oder auch so, weil wir haben ja nun wirklich Tom und Tino versprochen, dass wir den gucken.
Was machst du denn, Alter?
Wie, was mache ich denn? Ich hätte mir den wirklich demnächst angeguckt.
Ja, der wäre doch demnächst dann wieder als Auftragsfilm gelandet.
Ja, vielleicht will ich
aber nicht
so lange
warten. Klingt ja Zusatzauftragsfilm.
Ja, und?
Ja, wie ja und? Als ob wir sonst nichts zu tun haben, Alter. Junge, Junge, Alter, ich muss dir echt noch eine Menge beibringen. Ey.
Du musst mir eine Menge beibringen.
Ich habe ja schon einen Hint gegeben, dass der sowieso kommt. Und dann sagt er, ich gucke den sowieso, werf mal was anderes rein. Gib uns mal noch einen zusätzlichen anderen Extrafilm.
Ja, Mann, Junge. Also muss ja nicht dann zusätzlicher indischer Film sein, aber vielleicht irgendwas anderes.
Ja, aber so hätten wir ja schon, den hätten wir sowieso.
Ja und?
Wie ja und? Hast du viel Zeit oder was? Hat mich gerade ein Gespräch?
Ja eben, weil du bist derjenige, der hier noch zusätzliche Lose ziehen wollte. Alter, jetzt
ist... Das ist ja was anderes, deswegen sage ich ja. Deswegen musst du das ja, das ist ja eine Sache, wo man auch einen Zusatzfilm vermeiden könnte.
Okay, also hab ich hier deine Strategie ruiniert. Tut's mir leid. Ja, ey, bitte, werft oder gebt uns Auftragsfilme, wie ihr Bock habt.
Ja, okay.
Also ich sag nur, wir haben halt mit Tom und Tino einfach besprochen, dass wir das demnächst gucken. Ne?
Ja, dann kannst du dir entsparen, dann habe ich nichts gesagt. Lieber Atombomb, dann brauchst du den auch nicht reinwerfen. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich den gucke, sondern die haben gesagt, dass die planen, vielleicht mal so ein Screening zu machen im Kino und so hin und her. Und dann haben wir gesagt, da habe ich gesagt, okay, da wäre ich wahrscheinlich am Start bei sowas. Aber ich war jetzt nicht bei dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich will den unbedingt gucken. Die haben auch gesagt, wir machen da noch einen Podcast und so. Und ich war da noch nicht so, ich war noch nicht überzeugt. Mhm. Aber gut, klar. Den, wenn der wirklich so gut sein soll, dann können wir uns ja mal reinziehen.
Ich werde mir den angucken. So okay. Oder so. Gut. Ist jetzt quasi Zugzwang. Ja, weil also das, was wir bisher gesehen haben, hat uns da noch nicht so wirklich überzeugt. Deswegen, der muss es dann richten.
Also doch Trendsetter.
Naja, ich habe ja schon, bevor wir den ersten gesehen haben, meinte ich ja, es lässt sich offenbar nicht vermeiden, dass wir damit aufspringen. Und nachdem das bisher nicht gefruchtet hat, würde ich sagen, ja, gucke ich mir den vermeintlich Besten an und dann erlaube ich mir mal ein Urteil.
Ja, so ähnlich bin ich da auch angegangen. Das war auch meine Antwort. Okay, jetzt sind wir schon bei den Supportern. Da können wir auch gleich den eleganten Übergang nutzen, weil das ist die letzte Episode des Monats Mai. Mhm. Und wir haben ein paar organisatorische Sachen zu tun. Unter anderem nämlich unsere Luxus-Supporter, den wir, wo wir gerade schon einen erwähnt haben, mal die Filme aufzuzählen und aufzulisten, die wir im Laufe des Junis dann rezensieren werden. Entweder in Supporter-Episoden oder in der Episode, in den regulären Episoden. Mhm. Insofern schießt du mal los, was uns die Leute da so beigetragen haben.
Wir haben von Timo Splash reinbekommen. Den kennen wir wahrscheinlich auch schon alle, ne?
Geht's da um das Hip-Hop-Festival? Ja, ich kenne den. Ich mochte den immer.
Ich mochte den auch, ja.
Aber ich mag alle Tom Hanks-Filme, insofern bin ich da nicht sehr neutral. Aber der war irgendwie ganz cool. Ich bin gespannt, wie der gealtert
ist. Also es war natürlich bei mir auch ewig her, dass ich ihn gesehen habe, aber ja, ich habe den eigentlich auch als guten Film oder zumindest als guckbaren Film in Erinnerung. Bin ich mal sehr gespannt. Dann hatten wir von Nils Shoplifters aufgetragen bekommen.
Oh je, unsere große Koreeda-Serie. Aber er weiß, dass wir da keine großen Freunde von seinen Filmen sind, aber sagt, dass der auf jeden Fall noch heraussticht aus seiner Filmografie. Insofern bin ich gespannt.
Das habe ich aber schon von verschiedenen Seiten gehört. Hm. Deswegen, also den, da habe ich tatsächlich Bock drauf.
Den wolltest du ja auch eh gucken, oder? Mhm. Soll er da einen neuen Film drehen, oder?
Ja, genau. So, Adam
Bomb.
Übrigens,
Splash wollte ich mir auch angucken in den nächsten zwei Wochen. Insofern,
ach so,
ich,
ja? Naja,
meinst kannst du ruhig, kannst du einen anderen Film
bringen. Kann einen neuen Film bringen, sehr schön.
Wir machen einfach doppelt so viele Filme diesmal.
So, Adam Bomb hat uns The Beauty of Sin aufgetragen.
Ja.
Das ist ein serbischer Film, ne?
Ja, war so ein bisschen unsere eigene Missinterpretation, weil er uns einen Schweizer Horrorfilm irgendwie gegeben hat und dieses serbische Drama, glaube ich, ist es. Mhm. Und er hat uns zur Wahl gelassen, welchen wir als Losfilm nehmen und welchen als Auftragsfilm.
Ach so war das, okay.
Genau, und ich habe das anders verstanden und habe einfach ungefragt, habe ich den Schweizer Film dann als Losfilm gesehen. Und deswegen müssen wir jetzt den serbischen Film gucken.
Toll, ganz toll, Guess.
Well, kid, you blew it.
Wer weiß, vielleicht eine gute Entscheidung.
Okay.
Das ist nicht der einzige Fehler in diesem Auftragsfilm-Szenario, aber gut, komme ich dann zu.
Von Markus haben wir noch Lucky Number 11 aufgetragen bekommen.
Den kennen wir beide, oder? Mhm. Cool. Vier interessante Filme. Ich habe auch nochmal vier zu bieten. Der Praktikant Dennis wünscht sich The Fantastic Four aus dem Jahr 1994. Auch hier wieder wünscht er sich eigentlich nicht, weil ursprünglich hat er diesen, Wrecking Harmonies oder so, diesen coolen Film von der Schneiderliste.
Ach so, Werkmeister.
Werkmeister Harmonies. Mhm. Den wollte er als Auftragsfilm haben und The Fantastic Four sollte in den Lostopf.
Ach so.
Ich habe es umgekehrt gemacht.
Na super.
Ja, ihr müsst euch mal ein bisschen deutlicher ausdrücken, ja, dann kann sowas nicht passieren. Ja, das ist so, nee, hat er gemacht. Er hat gesagt, den hat's los im Auftragsfilm. Ich habe es halt verwechselt, hat er gesagt, okay, Fantastic Four könnte auch lustig sein, deswegen lassen wir das jetzt so. Ich habe ihm nämlich auch angeboten, das Ganze auszutauschen. Mhm. Aber Dennis meinte dann, nee, dann machen wir das so. Dann machen wir Fantastic Four von 94 als Auftrag.
Okay.
Death Sentence wurde sich gewünscht von Ju. Das ist der mit Kevin Bacon. Mhm. Habe ich gesehen. Wäre ein Rewatch.
Ich kenne den nicht, glaube ich.
Okay. Erik macht weiter mit der Lethal Weapon-Reihe, mit dem vierten Teil.
Ah ja, nice.
Die haben wir dann abgeschlossen. Mhm. Und dann gibt es nochmal von Anastasia Spider, den Cronenberg-Film.
Oh, cool.
Den habe ich, glaube ich, auch gesehen.
Ich nicht.
Okay.
Aber das passt sehr gut ins Konzept. Weil so Cronenberg, da wollte ich mir gerade die älteren Sachen ja eh angucken. Oder von wann ist Spider?
Das ist noch 2000 auf jeden Fall.
Ach so, okay.
Das ist so 2,4, 2,5 geschätzt. Ich glaube, Ralph Fiennes in der Hauptrolle, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Okay, okay.
Bin gespannt.
Ja, ich auch.
Ja, das sind die Auftragsfilme.
Das sind die Auftragsfilme. Die gibt's dann im Juni hoffentlich alle. Mhm. Also wer Bock hat, kann sich die auch jetzt schon angucken und dann quasi mitreden.
Sehr gerne. Also wir geben uns Mühe. Ihr wisst ja, die Auftragsfilme, das ist ja wirklich, das ist ja unser freiwilliges Druckmittel, dass wir die immer im nächsten Monat irgendwie besprechen und abhaken. Steht aber nirgends geschrieben. Das heißt, es kann mal passieren, dass ein Monat vielleicht, dass ein Film mal in den anderen Monat rutscht. Jetzt haben wir ja das Bash noch vor uns. Mhm. Also wir geben uns große Mühe und normalerweise haben wir die ja dann Anfang des kommenden Monats, haben wir die immer maximal dann spätestens abgehakt.
Ja, ist ähnlich wie mit den Losfilmen. Ich glaube, da bin ich jetzt mit meinem auch ein bisschen in Verzug. Das wird wahrscheinlich auch Juni werden dann, bis ich den bringe.
Ja, das war ja ein Extra-Los von uns gewesen. Also das ist ja schon mal gar nicht tragisch, weil wir das Hauptlos, Platoon und so, das haben wir abgehakt und dann haben wir nochmal ein Zusatzlos gezogen. Und wenn ihr da mal ein, zwei Wochen länger warten müsst, dann müsst ihr damit leben.
Richtig.
Aber da hat sich auch noch keiner beschwert, dass wir mal ein Los oder einen Auftragsfilm irgendwie im nächsten Monat gemacht haben.
Das wäre ja noch schöner.
Ja, das sollte gehen. Aber nichtsdestotrotz, zusätzlich zu den offenen Losen, ziehen wir zwei neue jetzt für den kommenden Monat. Mhm. Insofern, du ziehst meins, ich zieh deins.
Machen wir jetzt, ja?
Machen wir jetzt, würde ich sagen.
Okay.
Wenn auch die Lostrommel so voll ist, haben wir ja das ja halbiert jetzt praktisch. Ich habe hier meine Lostüte. Da würde ich dann rausziehen.
Okay.
Für dich.
Gut, geht los. So, mal gucken.
Was darf ich mir denn anschauen? Wen machen wir glücklich?
So, du darfst dir angucken von Lieutenant Ferrante, Wrong, aus dem Jahr 2012.
Erstmal Leutnant Ferrante, bitte. So viel Zeit muss sein.
Was habe ich gesagt? Lieutenant.
Du hast Lieutenant gesagt, ja.
Oh, um Gottes Willen.
Wie so ein Polizei-Chief aus einer Leave-A-Weapon-Reihe. Ich glaube, erstes Los von Leutnant Ferrante, Wrong aus dem Jahr 2012, freue ich mich. Schön.
Jetzt liegt daran, dass ich das schriftlich nur abkürze und nicht ausschreibe. Also Leutnant, entschuldige, wie konnte ich nur?
Ja, so viel Zeit muss sein. So, ich habe hier eine elegante Obdachlosen-Lostüte. Da ziehe ich mal los. Hier haben wir eins gegriffen.
So, jetzt aber.
Na? Für dich gibt's diesen Monat den Film Kingdom of Heaven, Königreich der Himmel, für Grisou.
Okay.
Orlando Bloom.
Ja, kenne ich schon.
Ridley Scott, kenne ich auch. Mag ich gern. Du nicht so.
Doch. Also ich glaube, das war da auch wieder so ein Ding, wo ich glaube ich statt Orlando Bloom gerne jemand anderen gehabt hätte, aber trotzdem war das ein guter Film.
Na, dann freuen wir uns auf diese zwei Filme. Kingdom of Heaven für Grisou, mein Pokerkumpel, und Wrong für Leutnant Ferrante aus dem Jahr 2012.
Und du kennst beide schon, ne?
Nee, Wrong sagt mir nichts.
Ach, Wrong kennst du auch nicht, okay.
Oder? Müssen wir googeln, nicht, dass ich jetzt Scheiß erzähle, dass der wieder bei Letterboxd von mir gelockt worden ist, aber ich glaube nicht.
Okay.
Wieso? Erwägst du einen Tausch in Anbetracht zu ziehen?
Naja, aber du kennst ja Königreich der Himmel auch schon. Sonst hätten wir das tauschen können.
Ja, wenn ich ihn nicht kennen würde, dann wäre das cool. Aber da es für uns beide eine Zweitsichtung ist.
Ja.
Okay, das könnte dich interessieren.
Weil
Dupieux. Wrong ist Dupieux.
Ja, wusste ich. Also offenbar erst jetzt, aber ja. Dann habe ich tatsächlich auf dem Zettel, ja.
Das wiederum ist einer der Filme, wo auch Sarah gesagt hat, dass der Giallo von Argento wahrscheinlich bei mir besser aufgehoben wäre. Mhm. Wrong ist wahrscheinlich so ein Film, der bei dir besser aufgehoben worden wäre.
Ja. Vielleicht gucke ich mir den auch mit an. Muss mal Bescheid geben, wenn du den guckst.
Ja, ich gebe dir Bescheid und dann passen wir das vielleicht ab. Dann machen wir das so. Und gucken mal, wie der bei mir ankommt. Also schauen wir mal. Vielleicht gucken wir den beide.
Alright.
Cool.
Cool. So viel zu den Losen.
Ja, haben wir den administrativen Teil hinter uns gebracht.
Ja.
Kann natürlich auch mal passieren, dass wir, wenn wir die Lose mal abhaken, dass wir auch außerhalb der Reihe mal ein paar Lose ziehen. Mhm. Das machen wir auch immer wieder. Also nicht traurig sein an die anderen, die jetzt nicht gezogen worden sind.
Ja, hallo, nächste Chance kommt.
Nächste Chance kommt garantiert. Früher, als ihr denkt vielleicht. Okay. Und jetzt ist es soweit. Ich habe noch einen perfekten Übergang, weil wir leiten jetzt in die Filmrezension über. Und ich wuche jetzt auch zum ersten Mal im Lostopf rum. Und habe es angekündigt, Ich habe auf meiner Videobastlerliste, das ist so eine Online-Videothek, wo ich monatlich 4 Filme zugeschickt bekomme. Da habe ich so eine Liste und je nach Verfügbarkeit schicken die mir halt von dieser Liste halt die 4 Filme. Und da ist ein Film dabei, der ganz frisch, nämlich im letzten Monat, von Adrian in den Lostopf geschmissen worden ist. Und Adrian ist auch noch ein relativ frischer Supporter. Und das ist der erste Losfilm, den er reingeworfen hat. Und den werde ich sofort rezensieren hier ein paar Wochen später, nachdem er ihn reingeworfen hat. Mhm. Weil das ist der Film, der bei mir im Briefkasten lag.
Das heißt, du hattest den schon bestellt, bevor er den in den Lostopf geschmissen hatte? Oder wie war das?
Ja, ich habe ja so eine endlange Liste aus Filmen, die ich irgendwann gucke. Und die habe ich natürlich nach jeder Losziehung, nach jedem Los, was ich kriege, gucke ich ja nicht, ob auf der Liste irgendwie mein Film noch drauf ist. Mhm. Sondern die schicken mir halt irgendwelche Filme davon zu. Und dann mache ich hier den Briefkasten auf und denke so, ach okay, der war auch dabei. Der ist jetzt im Lostopf und deswegen werde ich jetzt nicht warten, bis der gezogen ist, sondern guck den.
Okay.
Das heißt mit anderen Worten, Adrian, wir haben einen neuen Monat, der jetzt anbricht im Juni und du hast somit 2 Filme gut, weil du kannst natürlich jetzt ersatzweise, weil das Zero Theorem ist der Film, um den es sich dreht.
Ah. Okay.
Den habe ich jetzt gesehen. Insofern kannst du jetzt dafür natürlich einen Ersatzfilm beitragen und darfst nochmal zusätzlich für Juni natürlich einen neuen Losfilm reinschmeißen. Und
jetzt bin ich mal gespannt, weil den wollte ich mir auch irgendwann angucken.
Ja, siehst du. Ich glaube, sein Ansatz war auch, weil er ein bisschen inspiriert war durch deine Brasil-Rezension in der 100. Supporter-Episode. Deswegen hat er gesagt, komm, hier gibt's noch was von Terry Gilliam aus dem Jahr 2013.
Die 100. Supporter-Episode?
Ja.
Ja, stimmt. Das war ja quasi, da haben wir die Filme auch mit Ankündigung gebracht. Ne? Das war, genau. Haben wir ja auch nur Losfilme gezogen. Ja.
Nein.
Sondern?
Das waren Lücken in unserem
ach, stimmt,
in unser
so
Filmgenres,
rum, so
wo dann gewotet worden ist, welche Filme wieder reinnehmen.
Siehste, 4 Wochen her oder 5 Wochen und schon wieder durch das Ding, ey, schlimm.
Hat nichts mit Lostopf zu tun, aber.
Ja, okay, nein, aber stimmt, da haben wir Lücken geschlossen, nur zumindest mal ansatzweise, ja.
Das waren dann schon unsere freiwillig Gewählten, die da zur Wahl standen.
Okay, und jetzt Zero Theorem.
Ja, Zero Theorem von mir, Regisseur Terry Gilliam, den müssen wir, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Ich finde viele Sachen, die andere nicht so geil finden. Tideland haben wir ja schon neulich thematisiert, finde ich gut. Hat aber auch nicht nur geile Sachen gemacht. Also hat auch so Sachen gemacht, die ich jetzt nicht so megamäßig feiere. Den Münchhausen-Film zum Beispiel fand ich nicht geil. Also hat auch so ein paar durchschnittliche Sachen gemacht. So Brothers Grimm kann man gucken, ist jetzt nicht so mega. Und aber natürlich bin ich mit seinen Filmen auch groß geworden quasi. Time Bandits damals und wie sie alle hießen. Also das waren ja noch Filme aus meiner Kindheit. Insofern ist das ein Regisseur, allein schon durch Monty Python und Co.
Ja.
Der bei mir hoch im Kurs steht.
Und bei vielen seiner Filme hat er ja schon auch eine recht eigene Handschrift.
Absolut. Finde ich schon. Und das Drehbuch. Also Terry Gilliam hat ein paar Dialoge reingeschrieben. Insofern hat er auch irgendwie einen Drehbuch-Credit, hat da so ein bisschen ergänzt. Aber das Hauptdrehbuch und der Hauptteil und die Story stand von Pat Rushen. Pat Rushen wiederum ist ein Englischprofessor an der University Florida. Und das ist sein einziger Credit. Mal abgesehen davon, dass er mal so einen Kurzfilm irgendwie zu Papier gebracht hat.
Und der ist Russian.
Ja.
Always the Russians.
Genau der. Pat Rushen. Klingt fast auch wie der Sänger. Der heißt nämlich, könnte eine Abkürzung sein, der ist nämlich Patrice Rushen.
Mhm.
Der dieses Forget Me Not singt. Kennst du den Song Forget Me Not?
Nee.
Das hat Will Smith gesampelt für den Man in Black Song.
Ach, okay. Ach so, doch klar, kenne ich.
Jetzt kennst du
ihn. Ja, ja.
Ja, der heißt Patrice Rushen und der heißt Pat Rushen. Insofern, vielleicht ist der Sänger irgendwann mal zum Englischprofessor mutiert.
Ja.
Ja. Ja, von ihm ist das Drehbuch interessanterweise. Vielleicht hat er sich da, vielleicht wollte Terry Gilliam da irgendwie so einen fachkundigen Herrn an seiner Seite, weil das ja doch eine sehr verschrobene, verkopfte Science-Fiction-Parabel ist, die hier durch die Story führt. Denn wir befinden uns irgendwann in der Zukunft. Es wird nicht weiter thematisiert und es ist ganz interessant, wie das dargestellt worden ist, weil die Leute auf der Straße, die rennen so mit bunten, fast schon Retro-Klamotten rum, die so aus den 70s stammen können, die so ein bisschen nach Polyester aussehen, alle so knallbunt. Mhm. Also es sind so Sachen so, das muss gar nicht so in der Zukunft sein, sondern das ist so ein bisschen gemischt so aus Retro-Optik und Zukunftsoptik, weil du siehst so Elektro-Renaults durch die Gegend fahren, die so aussehen wie diese Ford Cars damals.
Ach so.
Weißt du? Und so sehen alle Autos aus, die da irgendwie durch die Gegend düsen.
Mhm.
Und dann hast du überall diese großen Werbebanner und Werbetafeln. Du wirst überall durch überlaute Werbung auf der Straße zugebombt. Und hier übrigens voll die namhaften Leute teilweise in diesen Werbespots. Also da siehst du Gwendoline Christie und du siehst Rupert Friend irgendwie von so einem, einfach nur in diesem Werbespot irgendwie auftauchen, die da irgendwie
okay.
auf die Straße schreien und so. Und das ist alles sehr laut und alles sehr, sehr hektisch. Und wer diese Hektik und diese Lautstärke gar nicht mag, ist unser Hauptcharakter namens Corin Leth. Der wird gespielt von Christoph Waltz. Mhm. Das ist ja, um den dreht sich alles. Weil wir müssen uns das so vorstellen, alles in dieser Stadt oder alles in dieser Welt wird beherrscht von einem allmächtigen Unternehmen. Für das auch fast alle Menschen, die es gibt, irgendwie arbeiten. Das sind alles so Arbeitsdrohnen, die diesem Unternehmen unterstellt sind. Mhm. Und darunter ist auch der einsame Quoren. Optisch müssen wir uns das so vorstellen, Christoph Waltz, Glatze, hat keine Augenbrauen,
oh.
trägt als einziger, also komplett irgendwie konträr zu dem Rest der Menschheit, immer so dunkle, einfarbige Klamotten, dunkelgrau, schwarz, also eher so triste Farben. Ist ein ziemlicher Menschenfeind, hat keine Freunde, hat nicht viel mit Leuten zu tun, mag keine Berührung und so, wenn er einen auf die Schulter fasst und so zuckt er zusammen. Und der hat sich eingenistet in so einer verlassenen Kirche. Das ist eine interessante Kulisse, weil er lebt in dieser Kirche, du siehst noch die Mosaikgeschichten und du siehst so eine Jesusfigur und so, aber überall sind natürlich seine Möbel und alles ist irgendwie verhangen mit seinen Geschichten. Mhm. Und das ist sein Wohnort. Und dort arbeitet er auch teilweise außerhalb seiner Arbeitszeit. Und ihm gefällt halt nicht, dass er immer diesen Arbeitsweg machen muss in die Firma. Mhm. Weil da muss er durch diese lauten Straßen, ständig begegnen ihm irgendwelche Leute, berühren ihn halt aus Versehen und diese laute Werbung von allen Seiten so. Und deswegen quatscht er seine Vorgesetzten voll, dass er doch zu Hause als Homeoffice.
Ich wollte gerade sagen, Homeoffice ist da noch nicht, oder wie?
Dass er als Homeoffice einfach mal viel produktiver sein kann, weil er diesen Arbeitsweg, den kann er schon nutzen, um zu arbeiten. Und deswegen, er würde es vorziehen, halt von zu Hause zu arbeiten. Und irgendwann knicken die auch ein und sagen, okay, pass auf, wir machen das so, du arbeitest jetzt von zu Hause, aber du kriegst eine besondere Mission. Mhm. Du kriegst eine Sonderaufgabe, weil du einer unserer talentiertesten Arbeiter bist. Und zwar soll dieser besagte Quoren das Zero Theorem lösen. Und das Ergebnis von diesem Zero Theorem, das ist ein bisschen kompliziert verkopft, führt jedenfalls zum Sinn des Lebens. Ach. Das heißt, wenn er diese Gleichung löst, dann weiß die Menschheit, was letztendlich der Sinn des Lebens ist.
Mhm. So ein bisschen per Anhalter durch die Galaxis.
Ja. Hat ein bisschen damit was zu tun. Und dann nistet sich unser Hauptcharakter dann irgendwie zu Hause ein und fängt dann an dieser Formel oder an diesem Zero Theorem praktisch zu arbeiten und das aufzulösen. Da spielt natürlich auch das Schwarze Loch mit rein und so bestimmte,
natürlich.
Bestimmte galaktische Begebenheiten, die sich da zutun. Mhm. Das Problem ist nur, dass er wiederum von seinen menschlichen Kollegen auf der Erde immer wieder von seiner Mission abgelenkt wird. Weil da ständig jemand an der Tür klopft und weil dann Leute dazukommen, die er vorher nicht auf dem Schirm hatte und die erschweren das Ganze. Da ist zum Beispiel der Charakter von David Thewlis dabei. Mhm. Der ist nämlich sowas wie nicht sein oberster Chef, das ist jemand anders, sondern der ist so der Abteilungsleiter.
Okay.
Und der guckt natürlich, weil er jetzt im Homeoffice ist, guckt er natürlich ab und zu vorbei und guckt nach dem Rechten. Und das ist recht so ein lauter, aufgedrehter Typ und lädt ihn auch sofort auf eine Party ein. Aber er kann natürlich und überredet ihn dann, quatscht so lange auf ihn ein, dass er sagt so, ja, ey, Quoren, spricht auch seinen Namen immer falsch aus, sagt dann immer Quinn zu ihm. Mhm. Und Christoph Waltz korrigiert ihn immer, es ist Quoren, nicht Quinn. Und er war immer Quinn. You have to come to the party, you have to come to the party. Und dann ist es so eine Kostümparty. Und dann ist halt unser Menschenfeind Christoph Waltz ist dann auf dieser Party, wo es halt wild zur Sache geht. Und da lernt er zum Beispiel auch eine junge Dame kennen, namens Bainsley. Die wird gespielt von Melanie Thierry. Mhm. Haben wir vielleicht gesehen, die Legende des Ozean-Pianisten oder Perfect Day spielt sie mit, den fand ich ja ganz gut. Und die wird so ein bisschen das Love Interest. Nur die Liebe ist sehr einseitig, weil er sie natürlich ständig abwehrt und sagt, fass mich mal bitte nicht an. Und sie ist aber recht angetan von ihm und fühlt sich irgendwie angezogen von ihm und klopft natürlich auch ab und zu an seine Tür. Mhm.
Warum erzählt er den Leuten auch mal gleich, wo er wohnt, ey?
Ja, das weiß man, glaube ich, dass es der Typ ist, der in dieser Kirche da wohnt.
Ach so.
Also okay. Da ist jetzt keine Stelle, wo er die Adresse mitteilt oder so, aber die bekommen dann schon mit, dass das der. Ich meine, wahrscheinlich ist David Thewlis auch derjenige, der das verbreitet, weil ich meine, der ist ja wirklich so ein gesprächiger, quatschiger Abteilungsleiter, der wirklich jeden voll labert. Also der ist halt das Gegenteil von ihm. Der ist halt so total laut und total aufgedreht. der stellt unserem Kumpel Quorn auch einen sehr jungen Ingenieur vor, der technisch auch sehr begabt ist und der alle mit dem Namen Bob anspricht, was wir übrigens auch als, aus 12 Monkeys kennen, weil das auch ein Charakter, der alle als Bob benennt, echt? Wenn du dich erinnerst, ja. Mhm. Und der Typ wird gespielt, noch ganz jung, weil der Film ist aus dem Jahr 2013, der sieht hier noch super Bubi-mäßig aus, Lucas Hedges.
Ach, okay, wie cool.
Spielt den besagten jungen Burschen, der praktisch alle als Bob bezeichnet und er bezeichnet auch Quorn als Bob, der natürlich schon nicht leiden kann, wenn man aus seinem Namen Quinn macht und wenn man ihn Bob nennt, was überhaupt nichts mit seinem Namen zu tun hat, ist er natürlich auch nicht besonders angetan. Das heißt, du siehst, Christoph Waltz eigentlich die ganze Zeit irgendwie mürrisch und ernst und genervt durch diesen Film laufen. Der Chef, der ihn aufgetragen hat, dieses Zero Theorem zu lösen, übrigens nur 4 Drehtage gehabt, Matt Damon. Mhm. Der interessanterweise immer so Anzüge trägt, die sich so chameleonartig an seine Umgebung anpassen.
Okay, wie
geil. Er sitzt halt auf so einem Stuhl und der Stuhl hat halt so den Stoff von dem Anzug. Das heißt, er verschwindet fast in diesem Stuhl. Dann in einer anderen Szene steht er halt hinter seinem Schreibtisch vor so einem Vorhang und hat aber genau das Muster wie dieser Vorhang irgendwie als Anzug an und so. Das ist ganz witzig.
Okay, wie geil.
Und da gibt es noch andere Stars, die hier teilweise wirklich nur einen Drehtag hatten und die sich hier die Klinke in die Hand geben. Wir haben in einer Szene, sehen wir Peter Stormare. Mhm. Wir sehen Ben Whishaw.
Okay, krass.
Und wir sehen Tilda Swinton, die primär so als Psychologin oder als Dame, die so für die Firma arbeitet und angestellt ist, aber dann auch so den Gesundheitsgrad und die psychische Verfassung der Leute irgendwie überwachen soll. Mhm. Und dann über den Monitor zugeschaltet wird, um zu gucken, ob da alles fein ist. Und ich hasse das, wenn sie das macht. Und hat wieder falsche Zähne, hat wieder so eine große Zähne, weißt du, und ist total verkleidet und so. Und man sieht, dass Tilda Swinton ist, macht sie immer wieder, spielt sie so eine Rollen.
Ja, vor allem, wie oft die auch in Science-Fiction-Stoffen unterwegs ist.
Ja, stimmt. Ist
schon krass.
Stimmt. Ich mag die halt, wenn man sie nicht so verändert, so wie in dem Bigger Splash und so, weißt du. So. Das ist eine mega Schauspielerin. Deswegen so diese Maskerade jedes Mal mit falschen Zähnen und so und irgendwelchen Perücken. So. Ich finde das albern. So. Das muss nicht sein bei ihr. Ja, jedenfalls, die ist auch dabei.
Das ist so lustig, warum das ausgerechnet bei ihr ein Problem darstellt.
Ja, weiß ich nicht. Weil sie es halt wirklich sehr oft macht. Wir hatten die noch neulich auch in irgendeinem, wo sie irgendwie.
Ja, so aber Video, wenn jetzt so ein Colin Farrell als Pinguin komplett nicht mehr wiederzuerkennen ist, dann hast du da ja auch keinen Stress mit.
Das macht er ja nicht in jedem Film. Und außerdem ist es ja nicht dieses billige Faschingsding, dass man so falsche Zähne anklebt und irgendwie so ein. Colin Farrell setzt sich ja nicht so eine Brille auf mit so einem Schnurrbart und so einer angeklebten Nase, weißt du?
Das wäre schon wieder cool.
Das würde ich dann auch seltsam finden. Ja, Zero Theorem ist schwierig, weil es wirkt so ein bisschen wie der kleine Cousin von Brasil, ohne auch nur in einer Szene irgendwie die Klasse zu erreichen. Weil das ist natürlich auch dieses große Unternehmen, weißt du, was irgendwie.
Ja, das erinnert auch voll daran, was du sagst, so dass auch da, dass eine Gegend erzählt wird, wo, oder eine Welt erzählt wird, wo alle für dieses eine Unternehmen arbeiten.
Ja. Mhm. Also du wirst ja einige Parallelen zu Brasil sehen und kommt aber da in keinster Weise ran. Ich finde auch, der Film tut sich keinen Gefallen damit, dass der auf Film gedreht worden ist. Weil dadurch, finde ich, wirkt das auf mich so ein bisschen wie so eine Billo-Optik.
Wirklich?
Das ist manchmal richtig geil, wenn man auf Film dreht, was manche Filme angeht, also gerade so Tarantino und so, hier Hateful Eight und so Sachen.
Ja.
Aber bei The Zero Theorem hat das irgendwie nicht gepasst mit der Optik. Das war komisch. Das hat mir nicht gefallen.
Okay, ist ja komisch.
Das ist so eine seltsame Optik, also weiß ich nicht. Hätten sie hier lieber digital drehen sollen, nicht der Meinung, dann hätte das ein bisschen hochwertiger ausgesehen. So sieht das, weiß ich nicht, es passt irgendwie nicht zum Szenario, hat mir. Fand ich nicht so geil. Ja, ist ein seltsamer Film, ist sehr wirr. Mhm. Und die Locations sind richtig geil. Also man hat sich hier an dem deutschen Künstler Neo Rauch orientiert, so vom Stil. Mhm. Und gerade so diese Kirche und die ganzen Kostüme und das, was er sich hier einfallen ließ. Ich meine, diese Bainsley, die dann immer vor seiner Tür steht, Melanie Thierry, hat dann auch so einen Sexanzug, mit denen die beiden dann irgendwie, keine Ahnung, mit denen die beiden dann in so eine virtuelle Welt ziehen. Da findet er dann auch irgendwann Gefallen daran. Also ich verrate, glaube ich, nicht zu viel, indem ich sage, er taut so ein bisschen aus seiner harten Kerne, taut er so ein bisschen auf im Laufe des Films. Mhm. Durch diese ganzen Interaktionen und verliebt sich dann auch irgendwann in sie. Und dadurch wird dieser seltsame Einsiedler, der nur für sich war, Quorn, kriegt dann so ein bisschen menschliche Züge.
Okay, und was funktioniert jetzt hier nicht an dem Film? Weil du klingst ja wirklich.
Die Story und die Handlung, also die ist mau. Das wirkt halt wie so ein schlechter Abklatsch von Brasil. Ich finde halt, die Optik finde ich geil, ich finde die Locations geil. Ich finde ein paar Ideen geil, wie mit Damon zum Beispiel mit seinen verschwindenden Anzügen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall eher einer von schwächeren Vertretern aus Terry Gilliams Filmografie, muss ich mich leider mit einreiten in diese Reihe. Einreihen.
Echt?
Ja.
Also sollte ich mir den nicht angucken, ja?
Ich weiß nicht, ob du dem mehr abgewinnen kannst als ich. Ist ja auch manchmal so bei dem einen oder anderen Film. Insofern würde ich jetzt hier nicht mein Hand ins Feuer verlegen, dass du hier mehr abgewinnen kannst. Aber da du Brasil gesehen hast neulich, gehe ich davon aus, dass du den definitiv für den besseren Film halten würdest. Weil das ist so, wie wenn so ein, keine Ahnung, wenn so ein anderer Regisseur mit einem viel kleineren Budget dann versucht, so ein Brasil für eine neue Generation irgendwie zu drehen. Und das jetzt ausgerechnet der gleiche Regisseur ist, ist jetzt...
Ja, aber das kann ja auch nicht seine Herangehensweise gewesen sein, dass der hier einfach versucht hat, den gleichen Film nochmal zu machen.
Nee. Also er hat sich schon Leute gesucht, die mit denen er öfter zusammengearbeitet hat. Gerade der Mode, der Kostümdesigner ist ja auch der Typ, der bei Münchhausen mit ihm zusammengearbeitet hat, bei Brothers Grimm und so.
Ja, aber Kostüme scheint hier ja auch nicht das Problem zu sein.
Nee, das scheint alles nicht das Problem zu sein. Das ist einfach nur die Story, die ist teilweise wirr und du weißt auch nicht so richtig, was da am Ende abgeht.
Okay.
Das ist schon ein bisschen, das ist teilweise ein bisschen komplex, aber teilweise ist es auch total nichtssagend.
Mhm. Und zieht sich das?
Ja, zieht sich auch ein bisschen. Ich meine, er geht ja nur eine Stunde 47, ist jetzt auch nicht die Welt, aber dadurch, dass du nicht so richtig involviert bist in die Story, packt er dich natürlich nicht so.
Okay, es klingt ziemlich beschissen.
Ja.
Also ich meine, weil das Einzige, was du jetzt hier positiv aufgezählt hast, ist ja wirklich so ein bisschen Optik und Setting und so, aber...
Der wurde tatsächlich noch, was das Budget angeht, runtergedrückt, weil die Locations für den Film, also so arbeiten Location Scout teilweise wirklich für Filme, dass die über Google Earth dann Locations auschecken und suchen. Ja. Und da wird dann hingereist und die haben sich für Bukarest entschieden. Mhm. Und als die ursprünglichen Sets und die Drehlocation London mit 20 Millionen budgetiert wurde, ist man dann mit der neuen Location in Rumänien dann auf 8,5 Millionen runtergegangen.
Oh.
Okay. Da sieht man den Unterschied. Das heißt, man hat ein viel kleineres Budget gehabt, man hat natürlich ein günstigeres Produktionsland gehabt.
Okay, aber das ist schon ein krasser Unterschied natürlich.
Definitiv ein krasser Unterschied. Und selbst diese 8,5 Millionen, da war der weit von entfernt, irgendwie die wieder einzuspielen, weil der hat 1,5 Millionen an den Kinokassen gemacht. Also das war ein massiver Flop. Aber gut, Terry Gilliam ist ja nicht immer ein Boxoffice-Garant, sondern hat schon viele Filme gemacht, die eher für Minus gesorgt haben.
Ja, eben nicht immer ist gut. Das sind ja schon meistens wirklich spezielle Filme.
Ja, das stimmt. Also die Leute rennen jetzt nicht ins Kino, um jetzt den neuen Terry Gilliam-Film zu sehen. Und also gerade so die letzten 20 Jahre ist er sowieso schon lange kein Garant mehr irgendwie, dass die Leute da reingehen, gerade durch diesen Don Quixote-Flop und was da alles gab. Ist ja jetzt nicht der Publikumsmagnet gewesen. Ich glaube auch 12 Monkeys war schon sein finanziell erfolgreichster Film wahrscheinlich damals, überhaupt in seiner Geschichte, oder?
Kann ich überhaupt nicht einschätzen.
War mir so, aber ist jetzt auch nur, ist jetzt auch noch vermutet.
Ja, lässt sich ja sonst auch nachgucken.
Der Cast ist natürlich sehr gut, also große Namen, Lucas Hedges, Christoph Waltz, Melanie Thierry.
Ja, vor allem wenn dann
David
auch
Toulouse,
in so
Matt Damon.
In so kleinen Rollen noch irgendwie große Namen auftauchen, ist ja schon krass.
Ja, das stimmt. Und wie wir wissen, Christoph Waltz und Ben Whishaw, die haben in einer großen Agenten 007-Reihe, haben die auch zusammen schon vor der Kamera gestanden für einen Film.
Mhm.
Sind nicht zum ersten Mal zusammen vor der Kamera für einen Streifen. Bevor der Cast jedoch feststand, wurden ganz andere große Namen im Cast angekündigt, die hier im Gespräch waren. Nämlich Ewan McGregor sollte hier mitspielen, Al Pacino, Jessica Biel und Billy Bob Thornton. Sollten okay. in einem Early Draft, laut Terry Gilliam übrigens, in The Zero Theorem, auch eine Rolle übernehmen. Ich weiß jetzt nicht, woran es gescheitert ist, ob die teilweise keine Zeit haben oder was auch immer. Aber grundsätzlich ist es schon ein Regisseur, bei dem viele Schauspieler sich freuen, für den vor der Kamera zu stehen.
Ja, denke ich auch, weil er eben spezielle Sachen macht. Also,
genau.
Ja, aber der ist tatsächlich auch der schlechteste seiner Filme, was die Einspielergebnisse angeht. Tatsächlich ganz unten auf der Liste seiner Regie-Credits. Ja.
Okay.
Erfolgreichster Film, wie du richtig geraten hast, 12 Monkeys mit 168 Millionen weltweit. Dahinter?
Vermutet wäre das richtige Wort.
Okay.
Geratet würde heißen, ich habe komplett ins Blaue irgendwie einfach einen Namen rausgehauen. Das, was Hakan bei Tom's Quiz immer macht.
Mhm. Okay, gut. Du hast es richtig vermutet.
Ja.
So, willst du auch noch eine Vermutung abgeben, was so sein zweitbester Film oder zweiterfolgreichster Film war am Boxoffice? Das ist ja auch so ein bisschen naheliegend, finde ich.
Münchhausen ist es definitiv nicht.
Nee, der ist auch eher unten. The Brothers Grimm.
Ach doch, ja. Mhm. Okay.
Der hat immerhin 105 Millionen gemacht. Und dann passiert aber auch lange nichts. Und also, weil dann Imaginarium of Dr. Parnassus, da ist er bei weltweit 64 Millionen. Also gerade mal ein bisschen über die Hälfte. Und ja, also, wie gesagt, der bringt es insgesamt nicht auf so wahnsinnig viel. Die Filme von ihm, die sind eben wirklich speziell. Und ja.
Speziell trifft's.
Ich meine, guck mal, sogar Life of Brian hat gerade mal ein bisschen über 20 Millionen gemacht.
Ja, war kein Hit.
Das ist echt krass, ne?
Das stimmt.
Fear and Loathing in Las Vegas, alles so Filme, die so einen üblen Kultstatus haben auch, aber halt im Kino einfach Flops.
Ja, sind halt alles so, also seine ganzen Filme sind halt nicht so ein, die laufen halt nicht in so einem Blockbuster-Kinos oder in so einem Multiplex, sondern es sind halt alles so, schon so kleinere Kinos, Arthouse-Kinos, wo halt Terry Gilliam-Filme gezeigt werden.
Naja, klar.
Teilweise wirklich unter Ausschuss der Öffentlichkeit.
Ja, und dann wirklich Tightland und eben dein Film jetzt gerade mal knapp über 1 Million gemacht. Ey, es ist,
ja, das ist also in den 2000ern, das ist rapide bergab gegangen. Brothers Grimm war da noch so ein kleiner Ausschlag nach oben.
Mhm.
Aber alles andere. Deswegen, jetzt kann ich schon verstehen, dass sie ihn von 20 Millionen irgendwie runterschrauben auf 8,5 Millionen, weil die sagen so, ja, ist Terry Gilliam, ist ein großes Fragezeichen, dass das Geld wieder eingespielt wird. Und siehst ja, haben sich auch ein paar Millionen verballert auf jeden Fall.
Ja.
Zu Recht, weil ist jetzt nicht ein Film, den ich jetzt megamäßig feiere. Also der hat ein paar interessante Ansätze, hat ein paar interessante Szenen, aber als Gesamtwerk funktioniert der für mich leider nicht. Lieber Adrian, ja, jetzt kriegst du ihn außerhalb der Reihe. Insofern muss jetzt zumindest kein Los dafür verbraten. Hat ja auch was.
Boah, funktioniert nicht. Echt? Okay.
Nee.
Hm.
Ist aus dem Jahr 2013, wie ihr gehört habt, fällt unter Genre Sci-Fi. Und ich würde mal zu den Punkten überleiten, wenn es cool ist.
Keine Ahnung, wo du hier gelandet bist. Ich überlege mir noch, ob ich den rate.
Du überlegst dir das? Okay. In der Zeit sage ich die Punkte. IMDb ist bei einer 6,0. Der Metascore ist genau bei 50. Rotten Tomatoes 5,6 von 10. Boah. 3,1 gibt es vom Publikum. Letterboxd auch nur 3,0.
Ist ja durchwachsen, hä?
Ja. Aber schon so alles sehr im mittelmäßigen Bereich.
Ja, aber ich finde, du klingst bestenfalls mittelmäßig, also weil du hast ja wirklich nicht viel Gutes über den Film.
Ja, der ist optisch gesagt. Halt interessant und so, ein, man kann den gucken als Science-Fiction-Fan. Ich meine, Adrian scheint ihm ja auch irgendwas abgewonnen zu haben.
Mhm.
Aber der hat interessante Ansätze, aber als Gesamtfilm, um da jetzt mal ein Fazit zu ziehen, das ist kein Film, den ich mir jetzt nochmal angucken würde, den ich mir jetzt kaufen muss.
Mhm. Ich sag 5.
Nee, das ist nur eine 6. Tatsächlich.
Okay.
Jetzt habe ich dich versucht, da so ein bisschen von diesem zu negativ wegzukriegen. 6 Punkte für The Zero Theorem.
Hm, nee, es klang echt schlechter.
Okay.
Aber gut.
Don't care, couldn't care less.
Jetzt ich.
Na dann.
Komm, ich mal mit einem Film. Der ist aus den 70ern. 1972.
Mhm.
Und trägt den vielversprechenden Titel Play It Again, Sam. Sagt dir das was?
In erster Linie natürlich aus einem anderen großen Film.
Mhm.
Aber ich habe das schon mal gehört. Das ist, glaube ich, ich will jetzt nicht wieder ins Blaue raten. Das wäre jetzt wirklich raten und nicht vermuten. Aber ich glaube, es ist so eine...
ist auch schön.
Ich habe eine Comedy vor Augen und ich habe auch bestimmte Schauspieler vor Augen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da richtig liege.
Mhm. Comedy ist schon mal richtig.
Okay.
Romance steht hier auch noch im Genre. Aus dem Jahr 72. Regisseur Herbert Ross, von dem ich hier witzigerweise schon zwei andere Filme aus den 70ern hatte und gemessen an denen und jetzt auch an diesem, kommen seine Filme aus den 70ern bei mir echt nicht gut weg. Also ich meine, der hat ja in späteren Jahren schon, also ich meine, mit 25 Credits jetzt auch nicht wahnsinnig viel gemacht, aber schon auch halt so Magnolien aus Stahl und Footloose und solche Sachen, die zumindest einen gewissen Stellenwert haben. Aber ich habe ja hier schon über The Owl and the Pussycat gesprochen.
Ja, krass. Ich wusste, dass der ist. Abgefahren.
Was?
Ja, weil du meintest, du hast schon zwei Filme in den 70ern. Ich konnte mir den Namen konnte ich jetzt nicht zuhören, aber das war der erste Film, bei dem ich dachte, so ist es der.
Ja, weißt du, was der andere war?
Nee.
The 7% Solution.
Ah, okay.
Hier, kein Koks für Sherlock Holmes oder wie hieß er auf Deutsch?
Ja, genau so hieß der.
Oder noch mehr Koks oder keine Ahnung.
Gute Frage, wenn sie den Originaltitel erraten müssen. Mhm. Beim Quiz.
Ja, das 7% Solution. Und die kamen ja beide nicht so wahnsinnig prall bei mir weg. Und das war eigentlich jetzt nicht gezielt, dass ich mir irgendwie da ein besseres Bild von seinem Schaffen verschaffen wollte. Das war ich eher zufällig. Es hat mich eher interessiert, weil Woody Allen spielt hier die Hauptrolle. Und die weibliche Hauptrolle spielt Diane Keaton. Und das ist nämlich hier ihre erste Zusammenarbeit mit Woody Allen. Und ihr erstes Projekt direkt nach dem Paten.
Okay.
Und das Ganze basiert auf einem Bühnenstück von Woody Allen. Weil der hat ja vor seiner Filmkarriere da tatsächlich das ein oder andere Theaterstück gehabt, was auch erfolgreich war. Und das Ding hier auch, also Played Against Sam, wurde witzigerweise sogar auch in der Besetzung, ne? Also mit ihm, Diane Keaton und Tony Roberts ist der dritte, der ja dann auch irgendwie in gefühlt jedem zweiten Woody Allen Film seinen besten Freund spielt. Und in der Besetzung haben die das auch auf der Bühne gespielt. Und zwar fing an Februar 69, haben sie 453 Performances gespielt bis März 70. Und dann ging das in späteren Jahren auch noch weiter. Also das war ein recht erfolgreiches Stück. Also eben auch irgendwann eine Broadway-Produktion. Und dann haben sie das als Film verpackt. Mhm. Und also das Ding, was habe ich gelesen? Der hat das, in einem Monat hat er das Bühnenstück zum Film umgeschrieben und oder noch weniger. Und so fühlt sich es dann leider auch an, weil also die haben gefühlt hier gar nichts verändert. Und das ist echt schade, weil beim Gucken habe ich die ganze Zeit gemerkt, okay, auf der Bühne könnte ich es mir jetzt vorstellen, so fühlt sich's scheiße an. Weil du halt ganz viele Momente hast, wo die Hauptfigur mit sich selbst spricht. Ne, so, der ist in seiner Wohnung alleine unterwegs und kommentiert, was er macht, aber laut. Mhm.
Und was, ne, man ja nicht macht eigentlich.
Nee, aber kannst du dir auf der Bühne natürlich vorstellen.
Ja.
Ist im Film aber, finde ich eh immer ganz schwierig, so Selbstgespräche, die müssen echt gut inszeniert sein, dass ich die glaubwürdig finde. Mhm. Ja, und wenn es dann eben nicht gerade Macbeth ist, dann, also kann eben, es ist ein schmaler Grat. Und hier hat es für mich halt wirklich nicht funktioniert. Und das ist ja schon auch noch für Woody Allens Verhältnisse relativ früh in seiner Filmografie, ne? Das ist jetzt sein 7. Credit. Und ganz witzig, die Studios, also Warner Brothers, wollten eigentlich Dustin Hoffman, und wir hatten es ja neulich mal davon, dass der schon in den Anfang der 70er halt auch echt ein großer Name war, ne? Mhm. Und ja, geworden ist dann aber eben Woody Allen. Woody Allen spielt hier Allen, passenderweise. Und was sehr abgefahren ist, dass dieser Film nicht in New York spielt. Witzigerweise sollte der ursprünglich in Manhattan gedreht werden.
Ja.
Und Long Island, aber dann sind sie nach San Francisco umgezogen, weil es in New York einen Streik gab unter Filmschaffenden im Sommer 71. Und dann haben sie die Location nach San Francisco verlegt. Und das ist aber schon auch irgendwie, also zumindest von Filmen von Woody Allen, die oder mit Woody Allen, die in den USA spielen. Ich kenne nicht viele, die, oder gar keinen eigentlich, der nicht in New York spielt. Ist ja schon sonst so das Ding, was irgendwie unweigerlich miteinander verbunden ist, finde ich, Woody Allen und New York City, meistens sogar Manhattan.
Insgesamt meinst du jetzt oder jetzt seine ältere Filmografie?
Nein, von seinen, generell seine Filme, die in den USA spielen.
Die in den USA spielen, ja gut.
Habe ich ja gesagt.
Ja, okay.
Der hat jetzt in den, da, dass der im späteren Verlauf die USA dann auch gerne mal verlassen hat, das liegt auf der Hand. Aber jetzt mal von seinen Filmen, die in den USA spielen, ich wüsste erstmal keinen, der nicht in Manhattan spielt.
Und ja, das ist schon typisch für ihn.
Deswegen auch witzig, dass der halt ursprünglich auch in Manhattan spielen sollte, geworden ist dann San Francisco. Mhm. Die Stadt spielt hier aber keine wirklich große Rolle. Naja, Allen ist so ein, auch da wieder wenig überraschend, sehr neurotischer und unsicherer, unbeholfen und sehr tollpatschiger Typ. Wobei das hier mit dem tollpatschig, das haben sie echt zu sehr auf die Spitze getrieben. Und ich meine, bei einem Peter Sellers kann ich, glaube ich, eine Stunde lang zugucken, wie er total tollpatschig immer irgendwelche Dinge umschmeißt und beim Versuch, die wieder aufzurichten, noch alles schlimmer macht. Alter, bei Woody Allen ging mir das in Rekordzeit auf den Sack.
Zu slapstick, ja.
Nein, weil der auch zu, das ist drüber, Alter. Der ist zu tollpatschig. Kein Mensch verhält sich so bescheuert. Mhm. Also weißt du, klar kannst du einen unsicheren und tollpatschigen Typen erzählen, der auch so ein bisschen introvertiert ist und neurotisch. Das hat er im späteren Verlauf aber wirklich besser gemacht, weil hier ist es immer zu viel. Und dann auch da wieder, ich konnte mir vorstellen, dass das funktioniert, wenn du im Zuschauerraum sitzt und das auf einer Theaterbühne siehst. Hier war es einfach zum größten Teil aber nur affig. Mhm. Naja, aber jetzt, also es geht darum, dass Alan Filmkritiker ist und deswegen steigt dieser Film auch mit einer Filmszene aus Casablanca ein. Wenig überraschend, weil das ist natürlich das, worauf der Titel hier anspielt. Witzigerweise stand in Trivia Facts, dass das in Casablanca nie wirklich O-Ton gesagt wird. Also Bogart sagt angeblich zu keinem Zeitpunkt wirklich Played Against Sam. Hm. Ja, nichtsdestotrotz, der Film steigt eben mit der Endszene von Casablanca ein und wir sehen Alan, wie er total gebannt im Kino diesen Film zum 100. Mal guckt, weil wir erfahren dann auch da sehr schnell, der Herr ist großer Casablanca-Fan und bei ihm zu Hause hängt auch ein Poster und er ist eben Filmkritiker und schreibt für so eine Zeitung. Jetzt ist er mit einer Frau verheiratet, die heißt Nancy und die hat aber zu Beginn des Films schon die Schnauze voll von ihm. Die sind nicht allzu lang verheiratet, aber sie sagt halt, das Leben, was die führen, ist zu langweilig, weil er guckt immer nur Filme, ist ansonsten nicht gut drauf, hat sich jetzt auch schon ein bisschen, das so hat nachgelassen, was so seine Ambitionen ihr gegenüber angeht. Er ist dann nicht mehr so zuvorkommend und aufmerksam. Hm. Und die leben halt so in den Tag hinein und irgendwie hat sich das schon angebahnt, dass sie ihn eben verlassen wird und dann tut sie es auch endlich, hat die Schnauze voll, sagt, sie will mit dem Motorrad durch Europa reisen und irgendwelche Leute kennenlernen und das ist ihr alles zu lame mit ihm, also verlässt sie ihn. Dann ist er natürlich ultra selbstbemitleidend unterwegs und weiß nicht mehr ein und aus und dann kommt seine befreundetes Ehepaar von ihm, die sehr viel Zeit mit ihm verbringen, Linda und Dick. Das sind eben die Figuren von Diane Keaton und Tony Roberts, die eine recht glückliche Ehe führen. Er ist dauerbusy und auch immer am Telefon, was ganz witzig ist, weil das hier ja in den 70ern spielt, ne? Also heißt keine Handys. Das heißt, immer wenn der irgendwo ist, nimmt er erstmal das Telefon und ruft dann jemanden an und sagt, so, ich bin jetzt hier unter und gibt dann immer die Telefonnummer durch. Mhm. So, und hier werde ich für die nächste halbe Stunde sein und in einer halben Stunde bin ich dann dort und dort und gibt dann wieder die Telefonnummer durch und so gibt er dann seiner Sekretärin die ganze Zeit die Nummern durch, wo er immer zu erreichen ist. Und der Typ ist eben auch, das ist so ein Running Gag im ganzen Film, der ist halt immer wieder am Telefon und gibt, egal in welcher Kneipe die sind, gibt er am Telefon wieder die Nummer durch, wo er sich gerade aufhält.
Okay.
Ja, also so busy, busy Typen in Zeiten vor Handys. Und das ist eben die Figur von Tony, seinem besten Freund. Jetzt haben die beiden, weil die eben gut befreundet sind, nehmen sich Linda und Dick vor, den irgendwie zu verkuppeln, dass sie eine Frau für den finden, weil die halt sagen, er muss ja irgendwie eine gute Frau geben und so. Und das ist ja eigentlich auch ein anständiger Typ, aber er ist halt auch die, also dann gibt's 1000 Dates, die er dann so hat, weil die ihn halt irgendwie mit jeder Frau aus ihrem Umfeld bekannt machen. Und er stellt sich halt auch da immer rekordbescheuert an. Also wirklich so offensiv blöd, dass es halt unglaubwürdig und erst recht nicht lustig ist. Ja, jetzt gibt's noch einen Kniff bei der Sache, weil dadurch, dass Alan dieser krasse Casablanca-Fan ist, hat er so eine Art Alter Ego, beziehungsweise so einen imaginären Humphrey Bogart immer dabei oder fast immer, der ihn coacht in Frauendingen. Das heißt, dieser Humphrey Bogart ist dann auch hin und wieder, taucht er bei den Dates auf und im Gespräch mit ihr flüstert ihm dann Bogart immer wieder was ins Ohr und sagt, nee, du musst das jetzt so machen und pack sie und mach das und jenes und pack da halt mit dem ganzen Sexismus der 40er Jahre, coacht er ihn da durch das Single-Leben in San Francisco und versucht ihn halt dazu zu bewegen, endlich mal ein bisschen männlicher da durchs Leben zu gehen.
So ein perverser Cyrano de Bergerac oder was?
Naja, also ich meine, wie stellst du dir das vor, wenn jemand mit den Rollenbildern aus den 40ern, 50er Jahren dir Tipps im Dating-Leben in der heutigen Zeit gibt?
Also, klar. Ist noch ein anderes Frauenbild gewesen, ja.
Ja.
Oder Männerbild, je nachdem, ja, von welcher Perspektive.
Wohl als auch. Und ja, und das ist halt auch so ein Ding, das soll wohl lustig sein, ne, weil er ihm dann eben immer wieder Tipps gibt und sagt so, komm schon jetzt hier, die gibt dir die ganze Zeit Signale, jetzt pack sie einfach und küss sie und so. Und er so, nee, ich kann nicht und das macht man noch nicht und. Und unterhält sich halt mit Bogart auch in diesen Situationen und das ist aber halt so inszeniert, dass sie das nie mitkriegt, ne, also als wär's, als würd's nur in seinem Kopf stattfinden. Und auch da wieder, ich kann mir vorstellen, dass das auf der Bühne lustig ist. Hier fand ich es affig.
Okay.
Also das hat für mich echt nicht funktioniert.
Bis jetzt hast du noch nicht so viel Positives erzählt. Also seine Performance fandst du als Tollpatsch fandst du nicht witzig und
nee.
Die Grundidee, was wahrscheinlich dann auch...
Na, die Prämisse an sich fand ich ja eigentlich cool, ne? Dass du so einen Filmkritiker hast, der eigentlich voll in seiner Filmwelt ist. Und ich meine, wir verbringen ja auch sehr viel Zeit damit, Filme zu gucken und das hat bestimmt auch Auswirkungen auf unser Umfeld, wie man da so wahrgenommen wird und das ist natürlich auch irgendwo so ein Mikrokosmos, in dem man da unterwegs ist, wo man nicht immer alles mitbekommt von dem, was außenrum so passiert. Das ist halt auch, ist ja eben auch sehr zeitintensiv und er geht dann halt immer ins Kino und dann schreibt er darüber und so und ist halt einfach sehr im Filmthema und jetzt in seinem Fall halt speziell Casablanca.
Meine Nachbarn haben ja wieder so einen Zettel ausgehangen, so von wegen, es könnte ein bisschen lauter werden. Wir feiern hier Geburtstag, aber ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr irgendwie nicht schlafen könnt. Dann habe ich natürlich geklopft. Und als ich dann in der Küche stand bei den Studenten und so und diesen I'm kind of a big deal Spruch gebracht habe, haben mich auch, die meisten haben mich halt komisch angeguckt. Die sind da nicht so filmaffin wie ich. Die wussten nicht, was ich da will.
Ja, ist immer schwierig, ne, wenn man Sachen zitiert, die andere nicht kennen.
Ja.
Mhm.
Dachten einfach nur, ich bin ein Weirdo.
Ja. Ja, und so geht's dann natürlich drum, dass Alan irgendwie eine Frau findet und wenig überraschend in der Konstellation, weil seine Freundin Linda ihn da permanent auch unterstützt bei der Suche nach einer Frau, verliebt er sich natürlich auch in Linda. Und sie findet ihn dann auch irgendwann ganz gut und das ist aber natürlich ein Problem, weil der beste Freund ist ja ihr Ehemann.
Mhm.
Ja, und da hat natürlich dann so ein Humphrey Bogart eine ganz andere Sichtweise drauf als ein Alan in den 70ern. Ja, und das soll lustig sein. Und ich find's krass, der geht eine Stunde 25 und hat sich für mich so hart gezogen, weil ich aber halt auch diesen Slapstick-Momenten wirklich so gar nichts abgewinnen konnte. Im Gegenteil, fand das echt, dachte man dann immer nur so, Mann, es gibt echt Leute, die es richtig gut können, du gehörst nicht dazu.
Mhm. Ist aber auch offensichtlich nicht dein Regisseur, weil die anderen beiden Filme fandst du jetzt auch nicht so doll.
Nee, ich sag ja, das ist also, und ich würde es jetzt aber wirklich mal auch auf diese Schaffensphase beschränken, weil der hat danach auf jeden Fall Sachen gemacht, die ich besser fand. Aber so, also alles, was jetzt bisher so, was ich da gesehen habe in den 70ern, ey.
War noch vor seinem Meisterwerk, Footloose.
Ja.
Immer noch nicht gesehen, den Film.
Okay, ich frag nicht nochmal.
Nee, frag nicht nochmal.
Aber du weißt ja, laut Quill, is it still the greatest movie ever?
Stimmt, ja.
Ja, ich fand's schade, Alter, weil das hätte ja wirklich Potenzial gehabt, aber für mich hat's wirklich nicht funktioniert und so konnte ich mir das angucken, fand's aber nicht gut und ich glaube, das ist so wirklich das Einzige, was zwischendurch so ein Lichtblick war, ist, dass du hier schon merkst, dass Diane Keaton und Woody Allen wirklich eine gute Chemie haben.
Mhm.
Das ist hier schon in ihrer ersten Zusammenarbeit, zumindest vor der Kamera, wirklich spür- und sichtbar. Dann habe ich gelesen, dass die, als sie das Theaterstück zusammen gemacht haben, waren die auch kurz zusammen.
Ah, okay.
Und das erklärt vielleicht einmal mehr, warum es da eine gewisse Chemie gibt, die sie ja dann auch mal mindestens noch in 8 weiteren Filmen präsentiert haben.
Mhm.
Oder 6 zumindest. Aber ja, das ist es dann halt. Also ich gucke Diane Keaton nach wie vor sehr gerne zu und ich finde, Tony Roberts ist hier schon auch immer wieder mal lustig.
Mhm.
Mit seinem ständig irgendwo die Telefonnummern durchgeben, aber dafür, dass Woody Allen hier den Film tragen soll, dafür fand ich das wirklich dünn. Und ich meine, das ist ja auch einer der wenigen Filme, die er geschrieben hat, wo er da mal selber nicht Regie geführt hat, ne?
Mhm.
Gibt's ja auch nicht so oft. Das ist sogar der einzige Film mit Woody Allen und Diane Keaton, wo er nicht Regie geführt hat.
Macht Sinn, ja.
Naja. Also alles in allem wirklich schon eine Enttäuschung. So kann man gucken, aber meins war es nicht und war dann schon auch sehr überrascht über die Zahlen, Alter. Weil ich bin ziemlich alleine mit meiner Meinung.
Du bist unter den Zahlen.
Ja.
Mhm.
Und der wird aber insgesamt ziemlich gefeiert. Das hat mich wirklich überrascht.
Okay.
Schöne Tagline. Here's laughing at you, kid.
Ah.
Auch da wieder natürlich.
Noch ein Zitat.
Ein Zitat, bisschen umgemodelt. Ja, in manchen Ländern haben die dann übrigens die Hauptfigur Sam genannt, weil die davon ausgegangen sind, dass die Leute die Referenz nicht blicken.
Hm.
Beziehungsweise, ich glaube in Spanien war das sogar, heißt der Film dann nicht Play It Again Sam, sondern sowas wie Versuch's nochmal Sam.
Okay.
Weil sie dann, haben sie ihn Sam genannt und dann geht's halt, spielt der Titel eher auf sein Dating-Verhalten an.
Jetzt wollte ich gerade fragen, welche Nation sie denn als zu doof
Spanien
tituliert haben. Die Kinogänger, die Spanier waren's, okay.
Ja, halt, also jetzt in dem einen Fall, ja. Suchst du schon wieder.
Nee, wo ist er denn hier? Und die intelligenten Spanier, die intelligenten Spanier kommen dann aus dem Kino und sagen dann nur so.
Ja, genau.
Was kommt
hey,
denn?
Hey, yo, hey!
Genau so, das haben die Spanier gesagt.
Oh Mann. Ja, aber jetzt halte ich fest, ey, die Zahlen sind wirklich also weit über dem, wo ich den sehe. Mhm. 7,6 gibt's auf IMDb.
Okay, ja, das ist schon mal.
Metascore 77.
Das ist alles ordentlich, ja.
Rotten Tomatoes, 97% Empfehlung im Schnitt, 7,4 von der Kritik, Publikum 4,1.
Alter.
Letterboxd 3,7.
Auch über dem Durchschnitt. Ja.
Also, alle Welt feiert diesen Film. Ich versteh's nicht.
Da stehst du wirklich alleine da.
Ja.
Da ist ja keine von den Foren, die da abweichen, groß.
Nee, krass. Das zieht sich durch. Und ich fand den leider wirklich ziemlich lame. Also.
Didn't see that coming. keep going.
Nee, ich hatte Hoffnung und dann wurde sowas.
Mhm.
Tja. Ja, jetzt redst du den oder was passiert hier?
Ja, ich bin gerade im Überlegen. So.
Das haben wir gar nicht gemerkt.
Ich neige ja mal dazu, hier bei sowas den Joker einzusetzen, aber ich weiß auch nicht, ja. Dass so früh ist auch scheiße, weil ich weiß ja nicht, die nächsten beiden, wie es da aussieht, mir raten. Mhm. Insofern komm. Joker ist für Pussys.
Sehr schön.
Ich rate.
Ja, ich meine, du hast ja auch eine ganz gute Ausgangsposition, ne? Weil du bist ja quasi schon einen Punkt vorne.
Das spielt ein bisschen mit rein, ja. Dass ich da so ein bisschen auf anschließen kann. Insofern.
Übrigens, hier aus dem Film, ne?
Well, kid. You blew it.
Ich hab vorher schon mal gedrückt, aber das ist natürlich hier sein Bogart-alter Ego.
Bevor es losgeht, ja.
Wie, okay. Bevor es losgeht?
Bevor ich überhaupt Punkt gesagt habe, sagst du schon, I blew it.
Ach, nee, überhaupt nicht. Ich trau dir tatsächlich zu, dass du hier
Punktlandung
hinlegst.
Ich glaube, du machst den hier.
Right next to a huge steaming ball of foreshadowing.
Das ist sowas.
You read my mind.
Siehst du?
Apropos, da ist auf jeden Fall auch wieder eine Stimme, die du erkennst, ne?
Mach nochmal.
You read my mind.
Das ist wahrscheinlich Christopher Walken.
Das ist ziemlich sicher Christopher Walken. Sehr gut.
Okay. Warum haben sie sowas nicht bei Tom's Quiz, ja?
Das habe ich eh schon oft gesagt. Ich glaube, das ist eine Kategorie, da würdest du auch ziemlich viele hinter dir lassen.
Ja, das stimmt, das kann sein. 4,5.
4.
Eine 4.
Aber hey, stark.
Na gut.
Halben Punkt daneben, ist doch ordentlich.
Halben Punkt daneben kann ich mitleben, ja. Das ist so. Das ist nicht ganz der. Aber fast.
Fast.
Ja, ich weiß halt nicht, was noch kommt. Deswegen dachte ich so, okay, du weißt zumindest, dass es im unteren Bereich ist und dann musst du halt so einigermaßen treffen. Das klang halt nicht so total, das klang halt nicht nach Totalzerlegung. Deswegen konnte ich schon so ein bisschen eingrenzen.
Mhm.
Gut.
So, jetzt aber.
Is something wrong? We've been here an hour and you've hardly touched your penis.
Ja, das stimmt.
Alles gut?
Ungewöhnlich. Ja, ja, ist noch alles fein. Okay. Kommt noch.
I am having the fun.
Ja.
I said, can you dig it?
Can you dig it? Ich muss da immer an das Fat Joe denken, weil das, was hat er da, haben so Warriors gesampled oder so, ne?
Okay. Ich habe neulich so ein YouTube-Video mir angeguckt, wo so Straßenmusikanten irgendeinen Song performen und dann überrascht werden von irgendwelchen Persönlichkeiten, von denen der Song ist.
Oh, cool.
Und das ist halt auch so ein Rapper irgendwie von einem Footballstadion, von einem Baseballstadion gewesen. Und dann kommt Fat Joe auf einmal dazu.
Okay.
Und wechselt sich so mit ihm ab und macht dann so ein Freestyle und so weiter, gibt ihm das Mikrofon wieder und läuft dann einfach weiter, so weißt du. Und der ist so völlig,
okay, wie
völlig so im Vorbeigehen, hat dann auch so ein Freestyle gekickt und der so, oh mein Gott, Fat Joe und so.
Allzeit bereit.
Allzeit bereit.
Ja, läuft.
War witzig. Und dann irgendwie John Legend irgendwie als so eine Straßenmusikerin irgendwie seinen Song performt hat, stand er da so mit seiner Tochter und so und hat so zugeguckt und hat sich gefreut und hat ihr dann so Geld gegeben und so. Alles sehr sympathisch.
Ja, geil.
Gut. So.
Jetzt.
Ja, jetzt haben wir einen Film aus den 2010ern, jetzt haben wir einen Film aus den 70ern. Jetzt nehmen wir das nächste Jahrzehnt durch.
Mhm.
Und für diejenigen, die es nicht wissen, unser interaktives Punkterad da draußen, das macht man nicht einfach so, da gibt es Preise. Die ersten drei Plätze werden nämlich prämiert. Nach diesen drei Monaten, die dürfen sich drei Sachen aussuchen. Entweder Blu-rays im Wert von 30 Euro oder drei Filmrezensionen von uns oder drei Monate Steady oder Patreon-Abo oder halt nur zwei Monate und dafür eine Blu-ray für 10 Euro. Das könnt ihr euch zusammenbasteln, wie ihr wollt. Der zweite kriegt da zwei von diesen Paketen, der dritte kriegt eins. Mhm. Und Erik hat sich, glaube ich, eine Blu-ray bestellt und hat noch zwei Filmrezensionen gut gehabt. Einer davon ist noch irgendwie aus dem ersten Punkterat, irgendwie aus dem ersten Quartal, und die haben wir ein bisschen mitgeschleppt und die machen wir jetzt mal.
Wir sind da hinterher. Also einer steht immer noch aus, aber jetzt hacken wir zumindest mal einen ab.
Genau.
Und das ist ein Klassiker.
Ja, im Horrorgenre auf jeden Fall.
Ja, definitiv, oder? Also aus dem Jahr 1984, A Nightmare on Elm Street.
Yes.
Nightmare is like Wes Craven. Großartig.
Gibt ja auch einen Song, der Nightmare on Elm Street heißt. In der Hip-Hop-Szene.
Ja, es gibt einige Songs.
Das waren
dahingehend.
Das war Jazzy Jeff und The Fresh Prince. Nightmare on Elm Street.
Okay.
Ganz, ganz krasses Frühwerk. Das waren, glaube ich, noch 80s.
Ja, aber dass der
oft
Film
zitiert, ja,
popkulturellen Einfluss genommen hat, ich glaube, das weiß man nicht erst, weil es da irgendwie 1000 Sequels und Remakes und sonst was gab.
Also ich glaube, keine Halloween-Party und kein Halloween ohne dass sich einer verkleidet als der Hauptcharakter aus diesem Film.
Ey, alleine, was diese rot-grünen Streifen, ne, was das sofort symbolisiert. Also das ist ja kaum nicht mehr davon zu trennen.
Ja.
Das ist schon wirklich krass.
Das stimmt. Mörderische Träume, wie er in Deutsch heißt.
Ja. Und was ich auch schon wieder schwierig finde, aber ne.
Der zweite Film von New Line Cinema finde ich auch ganz interessant. Die waren da noch in den Kinderschuhen und sind auch fast bankrott gegangen, wenn es diesen Film nicht gegeben hätte.
Mhm.
Ja.
Ja, finde ich sehr schön, dass sie dann New Line Cinema The House That Freddy Built genannt haben.
Ja, definitiv. Gute Anspielung.
Ja, vor allem überleg mal, was aus denen geworden ist. Also die haben ja schon mittlerweile auch wirklich große Filme gemacht.
Die sind huge mittlerweile.
Davor hatten die, glaube ich, irgendwie so ein super Low-Budget-Ding gemacht. Mhm. Und dann kam A Nightmare on Elm Street. Und das war in der Finanzierung wohl auch ein ziemliches Hickhack. Mhm. Und das ist schon krass, weil der ist von 84. Aber Wes Craven hat halt 71 das Drehbuch schon fertig geschrieben und ist dann damit rumgetingelt. Mhm. Und nach drei Jahren kam dann New Line Cinema und wollte es machen. Aber überleg mal, also das war dann 74, das heißt, es hat immer noch 10 Jahre gedauert, bis das Ding dann realisiert wurde.
Ja. Und da war es auch mit Hickhack verbunden, weil eine Produktionsfirma ist ja ausgestiegen und die sollten auch eine Million zusteuern, die dann gefehlt hat.
Plötzlich nochmal Geld weg und dann mussten andere einsteigen und so.
Hast du das mit dem Vertrieb gelesen, dass sie die Kopien einbehalten wollen? Das ist ja auf jeden Fall auch hammerhart.
Ja, zu hart, weil irgendwelche Rechnungen nicht bezahlt und dann hieß es ein paar Tage vor Kinorelease so, übrigens, wir hauen den nicht raus, solange das nicht bezahlt wurde.
Ja, dann bist du erstmal ins Schwimmen geraten auf jeden Fall als Macher des Films.
So krass, ne? Wenn du überlegst, was dieser Film ausgelöst hat, Alter, und eben was da hinten raus an Geld mitgemacht wurde. Mhm. Also ich meine, das Ding war ja schon ein Erfolg und hat eben New Line Cinema den Arsch gerettet, aber konnten die alles nicht kommen sehen. Ja, schon wirklich abgefahren.
Ja.
Also wenn sie das gewusst hätten, hätten sie wahrscheinlich auch sehr viel früher realisiert.
Definitiv. Aber gut, steckt man nicht drin, kannst du nicht wissen, aber... Ich meine, es ist natürlich auch eine Welle gewesen von diesen Slashern und von diesem Horrorgenre in dieser Art, wo so Teenager abgemetzelt werden. Mhm. Das war ja schon ein bisschen trendy.
Voll.
Gerade so diese Videothekenzeit und so. Insofern passte der gut rein, auch wenn Freddy Krueger hier die Hauptfigur ein bisschen anders ist als die anderen Slasher. Ja, und Regisseur und Drehbuchautor Wes Craven, der ist uns ja ein Begriff, den müssen wir, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Er spielt auch mit Scream, hat er eine andere erfolgreiche Filmreihe noch ins Leben gerufen. Und ich hatte ihn ja hier auch in The Hills Have Eyes, in dem Original. Ja. Ist ja auch von Wes Craven.
Mhm. Das war noch davor, ne?
Das war noch davor, ja. Das war, glaube ich, sein zweiter Film nach Last House on the Left.
Mhm.
Also im Genre-Kino ein Riesenname.
Ja.
Ja. Ich finde es auch interessant, dass, also ich meine, wir kommen jetzt gleich zur Handlung, aber dass Craven ganz viel ins Drehbuch geschrieben hat, was er irgendwie aus eigenen Erfahrungen in seinem Leben erlebt hat. Zum Beispiel so, dass er halt einen Mitschüler hatte, der ihn immer irgendwie terrorisiert hat und der so Schüler gemobbt hat, der Fred Krueger hieß.
Nee, Krug hieß der, aber er.
Ah, Fred Krug hieß der.
Mhm.
Okay, und dann auch dieser Obdachlose, der irgendwann mal vor seinem Fenster stand, der wohl genau das Outfit hatte mit diesem Hut und diesem gestreiften Pullover, der halt ihn traumatisiert hat.
Ja, wohl auch noch mit Trenchcoat, ne? Aber den kriegt er dann, habe ich gelesen, in den späteren Teilen, läuft er auch mal mit Trenchcoat rum.
Okay, das ist zu lange her. Weiß ich nicht. Also ich kann mich nicht mal an den Trenchcoat erinnern.
Kann ja, sein, jedenfalls wurde das Outfit dieses Obdachlosen eben so beschrieben. Aber ja, also die Inspiration für diesen legendären Pulli mit den Streifen, das kommt tatsächlich aus dem realen Leben von Wes Craven schon abgefahren.
Schon geil, dass er das alles eingearbeitet hat, ja.
Ja.
Ja, willst du mal die Story zusammenfassen?
Ja, also wir befinden uns in einer Kleinstadt, die aber auch, glaube ich, nicht näher benannt wird, ne?
Nee.
Das heißt, wir wissen gar nicht so richtig, wo wir uns befinden, außer dass es eben in einer kleineren Stadt ist.
So ein bisschen Suburb-Szenario wie, naja, so ähnlich
ja,
wie
Halloween und so.
Ja, genau, ist eigentlich die gleiche Optik so von der Gegend.
Ja. Na, und dann geht's um eine Gruppe an Teenagern. Und da kommt dann irgendwann einer von denen um. Mhm. Nachts. Weil schlecht geträumt. Eigentlich, also unterm Strich ist ja das. Und das ist alles total mysteriös. Und am Anfang geht es da um eine junge Dame namens Tina. Das finde ich ja ziemlich cool an dem Film, ne? Dass du wirklich denkst, okay, es ist ihre Geschichte. Du folgst
nicht
ihr.
Lange.
Nee, und Tina ist dann aber relativ schnell Geschichte, weil auch die wird im
nicht
Schlaf.
Schlecht. Du denkst, es ist ihre Geschichte und dann ist sie aber bald schon Selbstgeschichte.
Wird sie selbst zur selbigen. Ja, weil
der Marcel Reich-Ranitzky, ja, der bewegt man auch.
Genau.
Wie das Buch.
Ja, und die wird aufs Hässlichste abgemetzelt im Schlaf.
Das ist eine geile Szene.
Richtig geile Szene.
Ja.
Weil die dann plötzlich, also die wird im Schlaf auch übelst durch die Gegend gewirbelt und an die Decke gepackt und eben kriegt immer wieder offensichtlich irgendwelche Stiche in den Bauch und ihr Freund guckt dabei zu und ist völlig machtlos und kann nichts machen.
Ja, weiß gar nicht, was da abgeht, ja.
Und flüchtet dann auch aus dem Fenster, was zur Folge hat, dass die Polizei natürlich erstmal davon ausgeht, dass ihr Freund das war.
Mhm.
Also wird der eingesperrt, nur wird der dann auch relativ schnell in seiner Zelle im Schlaf umgebracht. Und dann ist eigentlich relativ klar, er kann es nicht gewesen sein. Und die Tochter des Polizisten, der sich diesem Fall annimmt, das ist Nancy und das ist dann die eigentliche Hauptfigur.
Ja.
Heather Langenkamp spielt die Dame und Nancy erkennt dann, dass im Traum Fred Krueger sein Unwesen treibt und ihr Plan ist dann, ihn mit in die Realität zu holen, um ihn da zu verhaften.
Genau, also du bist in Lebensgefahr in dem Moment, wenn du einschläfst, weil Fred Krueger verfolgt dich in deinen Albträumen und jede Wunde, die er dir zufügt, die wirst du auch im realen Leben da noch spüren, ja. Und so.
Und das, also alleine dafür, ne, für diese Prämisse ist dieser Film zu Recht ein Klassiker, weil mit so einer, also da an so eine ganz rudimentäre Angst zu gehen, dass du im Schlaf halt irgendwie ausgeliefert bist und dieses Phänomen von einem schlechten Traum, der dich auch irgendwie in der Realität noch völlig aus der Fassung bringt. Weißt du, kennt das ja irgendwie so, du hast einen Albtraum, wachst auf und bist völlig durch den Wind.
Ja.
Dass der sowas nimmt, auch wenn es da irgendwie eine Anlehnung an reale Fälle gab, aber halt mit dieser Angst dermaßen zu spielen und das so in den Film zu packen, finde ich grandios.
Ja, ja.
Also das ist wirklich eine geniale Idee.
Das ist schon wirklich, das ist schon handlungstechnisch ist das für einen Horrorfilm, also gerade für so einen Genrefilm ist das wirklich ein cooler Kniff.
Ja, weil ich finde, das wird heute, fällt das immer so ein bisschen unter den Tisch, weil es da halt mittlerweile so viele Teile von gibt und eben das Franchise schon so ewig alt ist und da eben natürlich auch viel Schindluder mitgetrieben wurde. Vergisst man halt eigentlich immer, dass diese Grundprämisse, finde ich, schon wirklich genial ist.
Mhm.
Also wirklich einen Ticken eleganter als jetzt bei ein Typ rennt irgendwie mit einer Axt los und bringt irgendwelche Kinder um, mehr oder weniger unmotiviert.
Ja.
Also, ne, weil hier kriegt er ja auch ansatzweise eine Backstory und so, haben andere Leute auch bekommen, aber ich finde halt, es clever aus Filmemacher-Sicht, die Leute bei so einer Grundangst zu packen, weißt du? Wo jeder irgendwie irgendeine Erfahrung mit verknüpfen kann, weil jeder schon mal irgendwie beschissen geträumt hat. Und das finde ich an sich eine geile Idee.
Also ich bin nicht ein schlechtes Beispiel, weil ich fand Albträume echt immer, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich voll der Fan war von Albträumen, dass ich das voll cool fand.
Mhm.
Und dass ich dann irgendwie sauer war, dass ich irgendwie aufgewacht bin auf so einen Albtraum, weil ich fand das voll spannend und voll interessant, so in meinem eigenen Spannungsszenario irgendwie da eine Rolle zu spielen. Und deswegen ich bin einer der wenigen Leute, die nicht gerne schlecht träumen, sondern die das feiern.
Okay. I guess. I am having the
fun. Genau so. Vielleicht hast du einen guten Therapeuten für mich so.
Mhm.
Serial Killer in the Making.
Aber wirklich, ey. Alle Red Flags dieser Welt.
Ja, ist echt so. Ich fand das immer irgendwie funky.
Okay.
Aber gut.
Ja, also normale Menschen, die können von schlimmen Albträumen schon echt mitgenommen werden, weil also das kann dir echt den ganzen Tag versauen, finde ich. Wenn du beschissen geträumt hast, dann rennst du da irgendwie noch den ganzen Tag mit rum und deswegen finde ich das an sich schon sehr clever. Und das in Kombination mit einem wirklich genialen Antagonisten, also hier diesen Bösewicht oder Villain, den die hier kreiert haben mit Freddy Krueger oder hier noch Fred Krueger, schon alles in allem in der Kombination wirklich clever.
Jetzt hast du nicht erwähnt, jetzt haben wir zur Besetzung noch nichts gesagt, aber der Police-Chef und der Vater von der Hauptfigur, der wird gespielt von John Saxon. Ohne Hut. Hatten wir ja neulich in einem Argento-Film. Und,
ja, hatten wir, stimmt. Ganz wichtig, mit Hut. Aber ich bin nicht mehr drauf gekommen, was der Film war, wo wir den davor das letzte Mal hatten.
Wo wir den davor gesehen haben?
Ja.
Boah, das weiß ich auch nicht.
Aber wir hatten doch hier mal einen Film besprochen, auch einen relativ alten, wo er auch eine wichtige Rolle spielt. Ich erinnere mich dann nur, warte mal, war das nicht auch irgendeiner von diesen Slashern? Weil da spielte doch auch irgendeine Anstalt eine Rolle, wo jemand ausgebrochen ist. War das Freitag der 13.? Nee.
Also aus einer Anstalt ausgebrochen, das klingt schwer nach Halloween, aber...
hat er bei Halloween
das war,
auch mit?
Das war bei Donald Pleasance, das war nicht John Saxon.
John Saxon
spielt, also... Mir wäre jetzt auch neu, dass wir einen anderen Film von ihm hatten, außer diese beiden.
Ja, siehst du, so, da muss Dennis mal wieder ran und endlich mal eine Datenbank erstellen, dass wir da so Querverweise haben, dass wir einfach nur John Saxon eingeben müssen und dann sehen wir auf Anhieb, in welchen Filmen der dabei war, die wir besprochen haben.
Immer wird dieser Dennis genervt und zu allem rangezogen, ey. Fepse war der Meinung, ob wir ihn ärgern wollen, weil wir seine Auftragsfilme und die Losfilme, die wir von ihm und Jude sehen, immer am Ende der Episode packen, was wir neulich ja hatten bei Papillon und bei Project X.
Stimmt, ja.
Das war immer der letzte Film, wo ich gesagt habe, nein, das machen wir natürlich nicht mit Absicht, aber dass wir bei einer Supporter-Episode bei drei Filmen meistens den gemeinsam am Ende packen, das ist natürlich normal. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, da hätte ich gerne Statistik. Da hat er gesagt, ja gut, für die Statistik müsst ihr natürlich den Praktikanten anrufen, der muss das machen. Also Dennis, find mal raus, welche Filme alle von Fabse kommen und wie viel davon am Ende der Episode kam und wie viel irgendwo mittendrin.
Sehr witzig. Okay, es wäre mir nie aufgefallen, dass wir da Fabses Filme immer gegen Ende bringen.
Mir auch nicht. Aber gut,
da weil fühlt er sich gleich beleidigt. Ja?
Nee, weil er hat es mir erklärt, weil er meinte, er hört halt unsere Folgen durch. Der hört die nicht selektiv, sondern er hört die von Anfang bis Ende. Und dann sieht er, sein Film kommt und sieht aber im Inhaltsverzeichnis, sein Film ist ganz hinten. Also muss er erstmal 2,5 Stunden, 3 Stunden Ach natürlich so. Irgendwie die Episode hören, um da hinzukommen, um seine Rezension zu hören.
Okay, ihm ging es jetzt nicht drum, wo im Monat der Film kommt, wo in der Folge.
In der Folge immer am Ende.
Ah, okay, verstehe.
Das war bei Project X war es so, du hast halt in der Folge angefangen, weil wir machen das ja abwechselnd und Project X, mein letzter Film halt.
War dann der letzte,
wo Dave und Second Jan hier da waren. So, was soll ich machen? Ja, ich habe mir hier geguckt nach John Saxon, also... Hat jetzt natürlich eine sehr, sehr große.
Ja, eben, der hat ja wirklich.
Der spielt bei Enter the Dragon, spielt damit mit Bruce Lee und so, aber die haben wir hier alle nicht. Insofern, ich weiß nicht. Na gut,
habe ich vielleicht auch irgendwas mal wieder verwechselt, aber vielleicht. Ist auch kein Drama.
Kann auch sein, dass wir hier einen übersehen haben jetzt, aber.
Ja, aber ich habe natürlich zur Besetzung noch nicht groß was gesagt, weil ich dachte, da sprechen wir separat nochmal drüber, weil da gab es ja schon auch diverse Infos.
Ja.
Ich finde es sowieso so ein bisschen schade, weil jetzt bei der Recherche ist mir aufgefallen, Alter, es gibt eine 4-stündige Doku.
Die habe ich.
Hast du die auch gesehen?
Nee, ich habe die auf 2 Blu-rays ist die verteilt und ich habe die beide noch zu Hause irgendwie, die Nightmare-Doku.
Ja, weil ich dachte dann, also um dem wahrscheinlich wirklich gerecht zu werden, müsste man diese Doku gesehen haben. Mhm. Aber hast du auch nicht, okay.
Nee, habe ich mir jetzt nicht extra angeguckt, weil das Ding ist, glaube ich, die umfasst ja sämtliche Teile von Nightmare, die geht ja nicht nur auf den ersten ein.
Ach so,
und
ja.
Und weil ich die anderen ja nicht gesehen habe, beziehungsweise ewig her, dass ich da irgendwas gesehen habe von, wollte ich mich jetzt nicht durch das Making-of selber spoilern und gucken, wie ist was gemacht worden oder weißt du, so das.
Ach, okay, behandelt also alle das ganze Franchise.
Genau, deswegen gucke ich mir erstmal. Ich habe aber auch nicht alle Teile, ich habe 4 Teile, glaube ich, zu Hause. Also ich habe die ersten.
Wie viele gibt es denn von dem Ding?
Es gibt, glaube ich, mittlerweile.
Also es gab auch irgendwann vor ein paar Jahren mal wirklich nochmal so ein Remake, ne?
Ja, das habe ich noch gesehen mit Jackie L. Hurley.
Genau, jetzt auch wieder ein Name, auf den ich nie gekommen wäre, aber ja, der Herr Rorschach.
Richtig, der spielt da die Hauptrolle, den fand ich auch eher dünn. Obwohl es interessant ist, weil der dann aus Freddy Krueger tatsächlich einen Kinderschänder gemacht hat.
Na, aber ich habe ja gelesen, dass das im ersten Drehbuchentwurf auch so war.
Genau, und da haben sie es fallen gelassen, weil sie gesagt haben, das ist ein bisschen...
Ja, weil da auch wieder Angst vor Nachahmern und sonst was, ne?
Genau, ein bisschen zu hart. Und außerdem wollten die ja... Die wollten ja schon als Hauptfigur stilisieren, weißt du, diesen Film. Und wenn du dann so einen Pädophilen nimmst als Hauptfigur so... das ist halt auch nicht geil zu vermarkten. So. Deswegen haben sie auch gesagt.
Lieber ein Kindermörder ist einfacher Kindermörder, zu vermarkten
ja, als auf jeden ein Fall.
Kinderschänder. Okay. Interesting.
Ja. Wie ist es halt?
Ja, ja. Aber, also Robert Englund haben wir natürlich schon erwähnt. Ich meine, der hat aus der Rolle wahrscheinlich seine Karriere gemacht.
Ja.
Aber zu Recht, wie ich finde, weil macht er geil. Und ja, ja. Finde ich auch interessant. Deswegen hätte ich schon gerne irgendein Making-of gesehen, weil man liest dann ja so in Interior Effects alles Mögliche, was so die Inspiration für seine Rolle angeht. Und dann steht da einmal, dass er es irgendwie an Kinskis Nosferatu angelegt hat. Und dann wieder sämtliche anderen Figuren. Also
ja, irgendwelche Mafiosis aus den 30er Jahren, ja, James Cagney und Co.
Cagney und Co., genau. Mhm. Also scheint eine Menge Inspiration dafür gegeben zu haben, aber unterm Strich hat er es trotzdem geschafft, damit echt eine sehr ikonische Figur zu kreieren. Und also ich meine, der ist jetzt natürlich auch im Stranger Things Ding unterwegs, ne? Mhm. So gesehen hat er nicht nur das gemacht. Also ich meine, der bringt es auf 170 Credits natürlich schon eine ganze Menge. Ich glaube, der hat auch viel gesprochen, ne?
Ja, ja, klar. Der hat auch viel gesprochen, aber er war auch bei Alien dabei und so. Er hat zwar schon große Filme in seiner Filmografie, so ist ja nicht.
Mhm.
Aber das ist schon der Film, den er am meisten geprägt hat, ohne Frage.
Ja.
Ja.
Ja, und dann haben wir hier natürlich, ganz wichtig, Johnny Depp.
Ja, wieder mal ein Frühwerk von ihm. Nämlich sein Debüt, oder? Sein Langfilmdebüt.
Ja, habe ich auch so verstanden.
War schon krass, wer hier alles im Gespräch war. Da bin ich ja besonders zusammengezuckt, bin ich ja, ich meine gut, Charlie Sheen war ja damals in vielen Filmen unterwegs. John Cusack hat man überlegt, Kiefer Sutherland, Nicolas Cage als den besagten Glenn und Brad Pitt, Alter.
Mhm.
Der fand ja damals noch gar nicht statt.
Ja.
Auf der Filmleinwand. Und das fand ich schon krass, dass er 1984 ja schon im Gespräch war. Aber es ist sowieso krass, dass in diesen Horror-Franchises und in diesen Horrorfilmen, die ja so ein bisschen belächelt werden von so ernsthaften Filmkritikern oder so, dass da richtig große Stars ihre ersten Leinwandauftritte hatten. Also Leonardo DiCaprio war ja in der Critters-Reihe noch dabei und wir hatten Kevin Bacon bei Freitag der 13.
Genau, ja.
Jetzt haben wir hier Johnny Depp bei
Leinwand, war schon abgefahren. War auf der Start für ein paar Leute, aber
alles A-List.
Aber ja, mal ganz ehrlich, der Film wird ja nun wirklich von der Kritik eher gefeiert als belächelt.
Das schon, aber ich meine, weißt du,
ja, generell ist so das diese, Genre,
dieses Horror-Genre halt, ja, so, ist halt nicht so. Wenn du siehst, so, mit wem die Leute heute zusammenarbeiten, so mit Scorsese und Co., also das ist schon. Das ist schon noch der Urschleim.
Klar.
Nicolas Cage auch ein ganz anderer Typ, Alter. Strange, aber gut.
Ja, und ich meine, für Heather Langenkamps Rolle waren ja auch eine Menge großer, aus heutiger Sicht große Namen auf dem Zettel und über 200 Leute haben sich angeguckt dafür, darunter unter anderem Jennifer Grey, Demi Moore, Courtney Cox.
Mhm.
Das sind schon auch große Namen.
Ich meine, Johnny Depp ist es ja primär auch geworden, weil ja Wes Cravens Tochter ihn sehr dreamy fand und sich für seine Besetzung ausgesprochen hat. Insofern,
sie ist schuld.
Hat er vielleicht den Zuschlag gekriegt, dass den Nicolas Cage vielleicht nicht bekommen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Nicolas Cage als dreamy damals bezeichnet hatte.
Wahrscheinlich
sah ja noch, nicht. Der sah ja noch creepiger aus als später, so in seinen jungen Jahren, wenn du ihn siehst in seinen frühen Filmen. Alter. Mhm. Peggy Sue hat geheiratet und Co. Naja. Ja, dann haben wir natürlich diese ikonische Klaue, nämlich die Waffe von Freddy Krueger, dass er an einer Hand halt diese messerscharfen Klingen hat, die Verlängerung von seinen Fingern.
Mhm.
Und da hat sich Wes Craven halt inspirieren lassen. Einerseits brauchten die halt irgendwas, was handlich war aufgrund des Budgets, konnten nicht irgendwelche riesen Sägen oder so transportieren, sondern haben irgendwas gesucht, was man leicht einpacken kann. Deswegen kamen die auf diese Klaue und es geht natürlich auch um diese Urangst vor Raubtieren und Raubkatzen und so, weil die ja auch öfter mal ihre Gegner mit den Tatzen zerlegen oder mit den Klauen.
Mhm.
Und da haben sie gesagt, sollten wir unseren Kindermörder mal mit so einer Hand ausstatten.
Ja.
Natürlich auch sehr ikonisch geworden.
Ja, eben. Also das ist auch wieder sowas, ne? Das kannst du im Vorfeld nicht kalkulieren.
Mhm.
Da sind ein paar Sachen echt sehr glücklich zusammengekommen.
Definitiv.
Mhm.
Also ziemliche Begeisterung deinerseits, ja?
Ja, schon immer noch. Also ich meine, den kannte ich ja schon von damals und finde das aus heutiger Sicht schon immer noch krass.
Okay.
Also ich meine, ne, das ist jetzt auch wieder einer von den Horrorfilmen, das geht mir nicht irgendwie groß nah oder so, ich erschrecke mich hier nicht oder das finde jetzt nicht, dass der Film da eine Stimmung generiert, wo du die ganze Zeit irgendwie zitternd auf der Couch sitzt.
Mhm.
Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, weil hier wirklich ein paar Sachen wahnsinnig innovativ gemacht wurden, finde ich.
Hm.
funktioniert der für mich immer noch super.
Abgefahren.
Für dich nicht?
Ne, ich habe hier einen unfassbaren Plot, was für dich. Ich fand den erstaunlich lame, tatsächlich.
Echt?
Ja.
Okay, krass.
Also erstmal vorab, ich habe diesen Film schon mehrfach gesehen. Mhm. Und ich habe ihn das letzte Mal 2014 gesehen. Das ist nicht allzu lange her. Das war vor 8 Jahren.
Ja.
Und habe ihm 8 Punkte gegeben. 4 Sterne.
Okay.
Und kann es 0 nachvollziehen.
Was?
Wirklich. Ich weiß nicht, ob ich nicht in der Laune war.
Ey, das muss ja damit zusammenhängen.
Ich habe noch eine andere Theorie. Mhm. Ich finde, Freddy Krueger als Figur, als Hauptfigur, ist mir zu albern. Irgendwie gefällt er mir nicht. Weil dieses Sprücheklopfende und dann so dieses physisch Veränderte, hier mit diesen langen Armen und so, ich finde das irgendwie lächerlich. Also das fand ich irgendwie lächerlich in diesem Film. Und das fand ich noch nie lächerlich. Das fand ich immer irgendwie cool. Und jetzt bei der Sichtung hat mir der als Hauptantagonist nicht mehr gefallen. Weil ich habe eine Theorie. Ich habe gerade die letzten 2 Jahre damit verbracht, The Hills Have Eyes zu gucken. Ich habe Texas Chainsaw Massacre geguckt. Ich habe Freitag der 13. geguckt. Mhm.
Halloween auch.
Halloween. Und das sind halt straighte, furchteinflößende Killer. Weißt du, Texas Chainsaw Massacre, ich meine, der ist ja geistig zurückgeblieben. Der in dem Moment und so weiter, wenn da ein Mensch die Tür aufmacht, stürzt sie auf denjenigen zu mit einem Beil, mit einer Axt und so, und dann will die halt umbringen. So. Das sind halt geisteskranke Serienkiller. Mhm. Und Robert Englund als Freddy Krueger ist halt so eine Fantasiefigur, der auch noch so One-Liner droppt und so Sprüche klopft und so und dann in deinen Träumen auftaucht. Das ist mir irgendwie zu viel, das ist mir nicht straight genug. Das ist mir so ein bisschen zu viel Fantasie, auch wenn die Idee natürlich sehr geil ist und ich die ja die letzten Mal auch irgendwie mochte und ich mochte ja die Reihe, aber das hat irgendwie bei der jetzt erneuten Sichtung hat das für mich nicht mehr so funktioniert. Super strange. Weil das ist natürlich vorgekommen.
Das ist ja abgefahren.
Das ist schon mal vorgekommen, dass ich Filme aufgewertet habe im Nachhinein, als ja, ich sie nochmal gesehen habe. Und das ist auch schon mal vorgekommen, dass ein Film nicht mehr ganz so funktioniert hat wie bei der Erstsichtung, wie bei Dark Blue oder so. Mhm. Aber dass ich einen Film, wo ich in Erinnerung gesagt habe, ja, mega Film, schon 5-mal gesehen oder so.
Ja, eben.
Dass ich den jetzt beim 6. Mal gucke, dass ich denke so, Alter, der ist gar nicht so geil. Der ist ganz schön lame. Das ist eine Premiere. Also das kommt auf jeden Fall sehr selten vor.
Jetzt aber.
Muss ich an der Stelle leider sagen.
Guess.
This is a new level of lame.
New level of lame, für voll. Mich, ja. Was soll das heißen?
Wie schaffst du das denn? Nach 5-mal einen Film gut finden, dann beim 6. Mal irgendwie lame finden?
Ich weiß es nicht. Das Einzige, also mein Highlight waren auf jeden Fall die Practical Effects. Mhm. Da konnte ich mich wieder dran ergötzen, so dass bestimmte Szenen, so, also gerade diese Blutfontäne und so, ja. Dass da ein paar Kills und ein paar Momente waren, wo sich richtig viel einfahren ließen. Und das ist halt so dieses Pre-CGI-Ding, so, wo ich halt sage, das liebe ich, Alter, das ist geil. Mhm. Und hier ist einiges zu sehen.
Ja, eben, da sieht man ja wirklich einiges.
Aber Freddy Krueger als Hauptfigur, als Hauptantagonist, das ist für mich, weiß nicht, das funktioniert irgendwie nicht mehr für mich. Leider. Und ich meine, er ist ja die Hauptfigur von Nightmare on Elm Street.
Ja, insofern eben, dann schwierig. Funktioniert der ganze Film nicht.
Ja, bedingt. Aber ich finde ihn halt lame. Ich finde ihn halt lächerlich. Ich finde ihn halt verglichen mit den anderen Slashern aus der damaligen Zeit oder aus den 80s, finde ich, ist er mittlerweile bei mir ganz weit hinten in der Rangliste.
Krass.
Ja.
Tja. Alter.
Insofern nicht mal bei den 8 Punkten. So viel kann ich schon mal sagen.
Ja.
Ist krass. Ich weiß nicht warum, aber...
Huh.
War bei mir auch so, nach dem Nachspann dachte ich so, okay, ist krass. Wieso ist der so lame?
Ich hatte ja echt Spaß.
Das ist wirklich abgefahren, weil ich dachte, okay, diesmal werde ich wahrscheinlich mit dir auf einer Wellenlänge sein, der wieder hier den nächsten Slasher zerlegt oder den nächsten Kultfilm aus den 80ern. Und dann habe ich mir gedacht, gut, diesmal bin ich zum ersten Mal wahrscheinlich auf seiner Wellenlänge oder diesmal ist er zum ersten Mal auf meiner Wellenlänge.
This guy knows his stuff.
Sorry?
Ja, this guy knows his stuff.
Oh ja, zufällig das Richtige. Alter, das ist ja krass. Okay.
Ich fand selber krass. Ich finde Nightmare nicht mehr. Wie gesagt, ich kann es nur so sagen. Ich finde den ein bisschen lame mittlerweile.
Huh. Ich bin überrascht.
Ja. Und ich bin der Typ, der Halloween und Texas Chainsaw Massacre 10 Punkte gegeben hat. Also.
Ja, ja.
Das ist Freddy Krueger. Kackt er ab. Sorry.
Tja.
Ich weiß ihn zu schätzen, filmgeschichtlich und so. Die Idee ist geil. Practical Effects sind geil. Das ist kein Scheißfilm. Davon ist er weit entfernt. Aber der Hauptantagonist ist schwierig. Der ist irgendwie lächerlich.
Boah, Alter. Dann bin ich mal gespannt, wie das ins Gewicht fällt.
Ja.
Das ist ja krass.
Könnte ganz gut gelaufen sein, dass du den Joker noch aufgehoben hast.
Ja.
Ja, Nightmare ist natürlich auf der Schneiderliste. Also ist ein gefeierter Film. Kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen. Ich habe mir nicht umsonst 4 Teile davon geholt. Ich werde die auch weiter gucken. Aber ja, seltsam. Weiß nicht. Da gibt es einen kleinen Abfall.
Okay. Ja, ich bin überrascht. Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ey.
Die Leute an den Rundfunkgeräten werden jetzt ein bisschen überrascht sein über meine Reaktion.
Ja, also vielleicht ist das ja dann bei der nächsten Sicht schon wieder ganz anders.
Vielleicht. Vielleicht revidiere ich da wieder und sage, was hat mich da geritten? Vielleicht war ich nicht in der Laune, kann auch sein, aber ich habe ihn mir angeguckt und der hat mich relativ kalt gelassen. Normalerweise klatsche ich oft in die Hände bei den Kultfilmen meiner Kindheit, wenn ich ihn nochmal sichte und sage, so, ja, ist geil.
Mhm. Okay.
Ist ja normalerweise mein Genre, aber in dem Fall bin ich offensichtlich nicht so der Nightmare-Fan. Oder ich bin rausgewachsen, was soll ich dir sagen? Kann auch sein.
Meinst du, da ist in den letzten 6 Jahren nochmal grundlegend was passiert? Oder 8 Jahre ist er dann her?
Ja. Vielleicht.
Mhm.
Ich weiß nicht. Aber ich habe schon ein bisschen die Theorie, dass durch diese 2 Meter großen Hühn halt, die da irgendwie ihr Unwesen treiben und einfach so wortlos Leute halt abmetzeln, dass das halt eher mein Cup of Tea ist, anstatt so ein Sprücheklopfender mit elastischen Armen ausgestatteter Clown.
Crazy. Okay.
Ja. Die ist empört.
Naja, empört, nee, aber also eher überrascht, weil ich und natürlich jetzt auch ein bisschen verwirrt, was die Punktevergabe angeht. Aber gut, gucken wir mal.
Didn't see that coming. Nee. Keep going.
Immer so gar nicht, ey. Na gut.
Die denkt sich hier.
Pendejo. Nee, ja.
God, that sounds fucked up.
Total.
Fucked up. Ja, hast du noch was, oder?
Nee. Ich bin jetzt fest davon ausgegangen, dass du hier noch 1 Million Trail Effects hast, aber ich bin auch ein bisschen davon ausgegangen, dass du die Doku kennst.
Nee, wie gesagt, die wollte ich mir nicht angucken, bevor ich die anderen Teile kenne.
Hm.
Das ist auch, ich habe auch die große hier, Crystal Lake Doku habe ich natürlich auch, die geht irgendwie 6 Stunden oder so insgesamt, die Freitag der 13. Doku.
Ja.
Aber die wollte ich auch komplett sehen, nachdem ich alle Teile gesehen habe.
Ja, klar.
Und da ich jetzt irgendwie Stand bin bei 5, gucke ich die auch erst ganz am Ende.
Mhm.
Was wir noch erwähnen können, ist, dass der Film finanziell, haben wir schon erwähnt, sehr erfolgreich war und für New Line Cinema dann doch die Rettung bedeutet hat. Der hat nur ein Budget von 1,8 Millionen gehabt und hat 25,5 eingespielt. Und das hat gereicht auf jeden Fall, das ist eine gute Marge auf jeden Fall nach oben.
Klar.
Geht knapp 1,5 Stunden, ist das im Jahr 1984. Und wenn wir mal die Punkte nennen, und die sind auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. IMDb ist bei einer 7,4.
Mhm.
Der hat einen Metascore von 76.
Mhm.
7,7 gibt es von Rotten Tomatoes, das sind 95%,
ja,
die den Film empfehlen von der Kritik. 4,1 vom Publikum von 5.
Mhm.
Letterboxd 3,8, also alles sehr, sehr ordentlich.
Finde ich auch. So, jetzt raten, ey. Puh. Willst du mich denn raten?
Ja.
Aha. Ja, dann mach mal.
Ich rate, du bist bei einer 8.
8,5 sogar.
8,5 sogar?
Mhm.
Okay. Da haben wir jetzt offiziell einen Gleichstand.
Ja, aber jetzt muss ich ja noch raten.
Jetzt musst du noch, ja.
Ach. Warte mal, du bringst nachher noch einen Film, ne? Ja, ich rate den.
Okay, no risk, no fun.
Klar. Boah, eigentlich müsstest du schon noch bei 7 gelandet sein. Ich sag 6,5.
Das ist richtig.
Ja. Geil.
Das ist richtig, krasser Typ.
Ah, wow, Alter, 6,5, hey, krasser Scheiß.
Von 8 auf 6,5 vor allen Dingen, das ist auf jeden Fall, also bei so einem Kultfilm, das kann ich mir nicht erinnern, dass das schon mal vorgekommen ist. Und allgemein so, ich werde den jetzt von Letterboxd, werde ich den von 4 Sternen bei der Neusichtung jetzt auf 3 Sterne locken. Das ist wirklich ein krasser Abfall.
Ja, das wird die Gemeinde ja empört aufschreien.
Das kann sein, dass der eine oder andere da aufschreit und sagt, was hast du denn da gemacht?
Vielleicht interessiert es auch einfach einen Toten, was du auf Letterboxd machst, Alter.
Natürlich interessiert es einen Toten.
Aber ja, nee,
aber
also
selber,
es ist auf jeden Fall ein
halt,
Plot-Twist, Alter.
Ich finde halt ein Plot-Twist, ja, genau.
Also vor allem, ich kenne das ja bei so Sachen, wenn, man hat die einmal im Kino gesehen und dann guckt man den irgendwie 10 Jahre später nochmal zu Hause und denkt sich, was hat mich da geritten? Aber jetzt hast du den schon ein paar Mal geguckt und ein paar Mal gut gefunden.
Das Ding ist ja, das ist ja wirklich erstaunlich, dass ich ihn 2014 das letzte Mal gesehen habe. Weil es gibt Filme, die wir 30 Jahre nicht gesehen haben. Da gucken wir den und denken so, okay, der ist nicht mehr geil. Ja, es müssen ja nicht mal 10 Jahre sein, sondern wirklich Ewigkeiten. Ja. Aber hier ist es ja wirklich, die letzte Sichtung war ja 2014. Da hatte ich ihn ja mit den Punkten gelockt. Das habe ich ja dann, damals schon notiert und Punkte geführt und so.
Krass.
Ich weiß nicht, was da los ist, aber... Ich kann es ja nur so bewerten, wie ich es schaue aktuell. Und das sind nicht mehr als 6,5.
Ja, du und selber.
Ich habe wirklich zu 6 tendiert.
Aha.
Weil ich war hier komplett so, ich dachte so, boah, Alter, war der immer so lame? Dachte ich die ganze Zeit während des Films.
Krass. Dabei, ich finde, man wird hier schon über die Practical Effects halt über diese anderthalb Stunden gebracht.
Problemlos. Das fand ich geil, ja.
Hm.
Aber gut, schreiben wir mal ein bisschen Geschichte. Und Lee ist hier bei einem Horrorklassiker um einiges höher als ich. Also das haben wir ja selten genug.
Stimmt, ja.
Ja.
Crazy.
Kleine 2 Punkte Unterschied bei uns.
Mhm.
Okay. Gut. Dann sind wir bei einem Unentschieden gelandet. Das ist unser Endergebnis. Meinen letzten Film musst du nicht raten.
Ach so, stimmt. Dito, ja.
Und
haben wir einen Unentschieden.
Haben wir einen Unentschieden.
1-1.
Heute erlangt. Und dann komme ich zu meinem letzten Film der heutigen Episode. Und ich habe noch große Lücken, was die animierten Disney-Langfilme angeht. Die schließe ich ja von Zeit zu Zeit. Und das ist der 41. Langfilm aus den Disney-Studios. Mhm. Aus dem Jahr 2001 habe ich mir angeguckt, Atlantis. Das Geheimnis der verlorenen Stadt.
Mhm. Den habe ich auch nicht gesehen, glaube ich.
Atlantis, The Lost Empire. Den hast du auch nicht gesehen?
Nee.
Okay, krass. Ja, ich hab ja irgendwann die Sammlung vervollständigt, so wie Dave, der hat sich auch irgendwann mal alle Langfilme geholt, da bin ich dann mitgezogen. Mhm. Also jetzt mal nicht diese hier Bambi 3 oder so, weißt du, diese komischen Videotheken-Premieren.
Naja,
mhm. Und da sind ein paar bei, die habe ich noch nie gesichtet und das ist einer davon. Das Regisseurduo hat für die Disney-Studio schon große Dinge gemacht, nämlich Gary Trousdale und Kirk Wise. Die haben zusammen auch Regie geführt bei Die Schöne und das Biest.
Bei dem alten oder?
Bei dem Disney-Film, bei dem Disney-Zeichentrickfilm.
Ja, okay. Bei dem alten. Naja, weil die Real-Life-Verfilmung war ja auch ein Disney-Film.
Ach so, nee, wir reden ja von animierten. Wir reden von der animierten Fassung, okay. Also von den Zeichentrickfilmen. Und Glöckner von Notre Dame.
Ah ja.
Auch von denen.
Mhm.
Am Drehbuch haben insgesamt 6 Autoren gebastelt. Primär natürlich auch so als Story-By. Einer davon kennen wir, Joss Whedon.
Ah ja.
Der Hauptteil vom Script allerdings ist von Ted Murphy. Der wiederum zuständig für das Drehbuch für Tarzan, für die Zeichentrick-Version. Und der wiederum hat auch interessanterweise den Story-Part von Gorillas im Nebel geschrieben. Also hat er auch zur Story ein bisschen zum Script was beigetragen, was den Realfilm angeht. Fand ich auch ganz abgefahren.
Ja, vor allem mal komplett anderes Genre, ne? Also vielleicht ähnliches Setting, aber ansonsten. Ja. Okay.
Definitiv.
Crazy.
Okay, du kennst ihn nicht.
Nee, ich glaube nicht. Also ich habe da so, meine da so Bilder im Kopf zu haben, wie es ungefähr aussieht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den nicht gesehen habe.
Na gut, dann kommen wir zur Story. Mhm. Wir schreiben das Jahr 1914. Unser Hauptcharakter heißt Milo. An der Stelle der erste Disney-Charakter, der erste Disney-Titelcharakter, der ein Brillenträger ist.
Wirklich?
Ja, gab's noch nicht. Gab's nur Nebencharaktere, die eine Brille getragen haben. Und der glaubt daran, dass es Atlantis gab.
Mhm.
Weil sein Großvater forschte schon was die Existenz von Atlantis angeht. Und der beschrieb vor seinem Tod ein Buch. Und das Buch zeigt dir wohl den Weg, wie man nach Atlantis kommt.
Mhm.
Und dieses Buch ist angeblich in Irland irgendwo. Und dann hat aber unser schlauer Milo hat rausgefunden und hält auch ganz am Anfang des Films hält er eine Ansprache offensichtlich vor so einem riesen Publikum. Also er wirkt halt wie ein Wissenschaftler, er steht halt vor so einer Tafel, zeigt den Leuten halt auch, dass er rausgefunden hat, dass nicht dieses Buch in Irland ist, sondern dass es in Island irgendwo verschollen ist.
Mhm.
Weil ein Buchstabe nämlich vertauscht worden ist.
Okay.
Und dann wird aber schnell gezeigt, dass diese Ansprache und diese Rede und diesen Vortrag, den er gehalten hat, dass das gar nicht vor Publikum ist, sondern dass er irgendwelche Schaufensterpuppen da hingelegt hat und irgendwelche Müllsäcke und so, weil der Typ ist nämlich ein Hausmeister und arbeitet in einem Heizungskeller von einem Museum.
Okay.
Und er wäre natürlich gerne jemand Wichtiges, der irgendwie große Sachen entdeckt und erfindet. Hat's aber nicht besonders weit gebracht, weil er ist wirklich nur dieser Museumsheizungskellerwärter. Und versucht auch immer so die Direktoren, wenn er die vor der Tür trifft, irgendwie zu überzeugen von dieser Atlantis-Theorie. Und die wollen aber nichts von ihm wissen, weil die denken so, lass uns in Ruhe, Hausmeister. Und als er auf dem Weg von diesem Museum irgendwann nach Hause loszieht, bleibt eine Femme fatale in einem Auto neben ihm stehen, zieht ihn ins Auto rein, lädt ihn so ein bisschen zu einem Gespräch ein und die sucht ihn auf, denn die agiert im Auftrag eines Milliardärs. Und der hat eine Mission für unseren Kumpel Milo. Die sollen nämlich Atlantis finden. Und damit das leicht vonstatten geht, überreicht dieser Milliardär Milo ein sehr, sehr wertvolles Geschenk. Nämlich das besagte Buch, was den Weg nach Atlantis zeigt. Denn der Milliardär ist da irgendwie rangekommen. Und Milo ist natürlich dann Feuer und Flamme.
Wofür brauchen sie ihn dann noch?
Ganz einfach. Jeder in dieser Expedition übernimmt einen bestimmten Teil. Und er startet mit einer Crew und er agiert als Kartograf und Übersetzer für diese Crew. Weil er spricht mehrere Sprachen, unter anderem auch hat er diese Sprache, die Atlantis angeblich gesprochen wird, hat er verinnerlicht und kann sich so verständigen, wenn die dann wirklich dieses Land entdecken sollten, und spricht insgesamt auch Französisch und irgendwie 17 andere Sprachen und so. Also er ist so ein bisschen der Übersetzer.
Was man als Hausmeister halt so macht.
Was man als Hausmeister so macht, richtig. Mhm. Ist halt schon schlauer Hausmeister. Er trägt auch eine Brille als erster Disney-Star.
Ja,
alleine schon das müsste er...
Hätte man eigentlich wissen müssen.
Hätte man wissen müssen, dass er schlau ist, richtig. Mhm. Und ansonsten haben wir auf der Expedition natürlich viele verschiedene Charaktere. Du hast einen großen, sehr breiten, der nach Actionstar aussieht, also so einen schwarzen Charakter namens Sweet. Der ist allerdings der Arzt tatsächlich.
Okay.
Also er ist nicht irgendwie der Söldner, sondern er ist der Arzt.
Mensch.
Dann gibt es eine Mechanikerin, auch hier wieder ganz konträr besetzt, durch eine lateinamerikanische Frau, durch so ein junges Mädel. Die ist halt wirklich die Maschinenbautechnikerin und so der Crew.
Mensch, du.
Anna?
Da hat Disney schon im Jahr 2001 groß Inklusion betrieben.
Ja. Richtig Inklusion. Der Sprengmeister ist ein Italiener, Santonini. Dann hast du einen Koch namens Cookie. Das ist so ein ganz alter, bärtiger, wie aus so einem Western, weißt du, so ein alter, grantiger Opi, der oft auch immer so einen Song schmettert und so.
Einer von der Sorte.
So, it's a test you're looking for. We don't do tests.
Genau so klingt er auch. Genau so klingt er auch wirklich. Also es könnte wirklich seine Synchronstimme sein.
Ja, passt.
We don't do test. Du hast einen französischen Geologen dabei, namens Mole. Also Mole ist ein Spitzname, der heißt Baudelaire. Mhm. Das ist so ein kleiner Dicker, der auch offensichtlich nicht duscht. Also viele so, der wirkt halt so, als wenn die Fliegen um ihn so rumschwirren. Dann hast du besagte Femme Fatale, die ihn aufgesucht hat. Das ist so die Assistentin von dem Anführer. Dann angeführt wird dieser Trupp von Commander Rook. Und Commander Rook wiederum ist so ein Söldner-Typ. So ein bisschen Steven Lang in Avatar, so vom Typ her.
Okay.
So muskulös, weißt du, Unterhemd und so. Mhm. Und der hat das Sagen. Und mit dieser Crew bricht unser Milo auf, um Atlantis zu finden. Das ist die Story. Milo gesprochen im Original von Michael J. Fox. Mhm. Dann Rook, also der Anführer, James Garner.
Okay.
Damals noch am Leben. John Mahoney hat noch eine Sprechrolle und den, hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, indem ich sage, Atlantis wird hier noch eine Rolle spielen und man begegnet dem einen oder anderen Atlantianer. Mhm. Und der König von Atlantis wird gespielt von Leonard Nimoy.
Ah ja.
Mr. Spock himself. Mhm. Ja. Bin ich der Riesenfan von dem Film. Angefangen damit, dass die Animation überhaupt nicht an Disney erinnert für mich, sondern das sind so alles so diese kantigen Gesichter, das sieht eher aus wie so ein Sony-Picture-Film. Du hast diesen streberhaften Hauptcharakter, der halt super intellektuell ist und der alles wissen will und der halt Vorträge hält und so. Ich habe schon mit Harry Potter meine Probleme, so, weil ich hatte so mit Nerds als zentrale Heldenfiguren, weiß ich nicht, gefällt mir irgendwie nicht. Da kommt wohl meine Jugend und meine...
Ja, ich merke schon.
Weißt du, ich bin halt mit Möchtegern-Gangstern groß geworden und deswegen kann ich noch mit Nerds in Hauptfilmen kann ich mich nicht identifizieren. Mhm. Die werden halt von uns, die wurden von uns eher hier, wie heißt das, gemobbt.
So.
Ja, vom kleinen Guess.
So einer bist du also.
Die Story wird doch später etwas wirr, aber es gibt, um mal die Plusseite zu nennen, es gibt ab der Mitte des Films so einen Twist, den ich tatsächlich ganz interessant finde. Also es gibt da so einen Moment, der mich schon etwas überrascht hat, auch wenn er zugegebenermaßen, wenn man sehr aufmerksam wäre, dann hätte man das vorstellen können. Aber ich fand es interessant. Naja, was gibt's da zu lachen?
Naja, gut, dass dir das nicht so ging.
Ja.
Ja, in dem Fall.
Perfect script.
Ja, aber ich bin auch einer, der sowas nicht kommen sieht. Insofern, das passt schon.
Naja.
Der Film hätte den Disney-Rekord voll abgefahren. Für den Animationsfilm aus den Disney-Studios bis heute mit dem höchsten Bodycount.
Okay, interessant.
Ja. Du hast ja tatsächlich die meisten Todesopfer. Aber das klingt jetzt auch viel materialischer als es ist. So jetzt klingt
drei.
So als wenn es so ein Zeichentrickrahmen wo ist. Ja, so ähnlich auf jeden Fall. Es sind nicht allzu viele. Aber es reicht für den Rekord.
Mhm.
Fand ich auch abgefahren. Und es gab natürlich auch Pläne für ein Sequel. Man wollte das Ganze ausbauen. Man hat über eine Serie nachgedacht im Fernsehen.
Was?
Aber
war das so ein Erfolg oder warum?
Naja, nee, das war alles so, als der Film halt rausgebracht worden ist. Im Zuge der Promotion, im Zuge des Films und in der Werbung waren das halt schon die Pläne nach dem Release. Das Problem ist bloß, man hat sogar geplant, irgendwie so eine U-Boot-Attraktion rauszubringen in Disneyland, weil die sind ja mit dem U-Boot dann irgendwie ins Meer gestochen.
Mhm.
Aber wegen Misserfolg wurden all diese Pläne komplett begraben. Es gab tatsächlich ein Direct-to-Video-Sequel.
Oh, okay.
Von wegen Milo's Return. Also da gibt es ja etliche von irgendwelchen Disney-Filmen, wo dann ganz billig irgendwie so eine Stunde zehn dann so um bei Hertie noch irgendwie eine Spielzeugabteilung und dann noch eine Videokassette verkaufen zu können.
Das sind ja gleich zwei Sachen, die es schon längst nicht mehr gibt, ey. Hertie und Videokassetten, gell?
Wir haben das Jahr 2001, Junge.
Ja, okay, gut.
Und deswegen hat man öfter mal so eine komischen indirekten Sequels rausgeboxt, die halt mit Kino-Release nichts zu tun haben, obwohl der Film nicht besonders erfolgreich war. Das fand ich auch immer albern. Die habe ich auch irgendwie nie so richtig dazu gezählt zu dieser...
Ja, geht mir genauso.
Zu den Kinofilmen von Disney.
Gibt halt irgendwie Disney-Filme, die im Kino kamen und dann gibt's alles andere.
Genau. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die bei dieser regulären Zählung, also jetzt steht ja zum Beispiel, dass der 41. animierte Disney-Film ist.
Ob da die ganzen...
Ob die dabei sind.
Ja, weiß ich auch nicht.
Dschungelbuch 9 gibt's ja, weiß ich nicht.
Was?
Naja, nicht 9, aber es gibt, glaube ich, 4 Teile oder so von Dschungelbuch.
Echt?
Ja.
Alter, okay.
Kappa und Kappa 2 und so, keine Ahnung. Weiß gar keiner, wie viele Sequels es da von irgendwelchen Filmen gibt, so.
Ja, aber das kann ja nicht sein, dass die da alle mit reinfallen. Das wären ja viel mehr dann.
Dann denke ich, wären es auch mehr. Ich denke auch, das geht wirklich um die offiziellen Kinoreleases, die hier als Langfilme aufgezählt werden. Ich habe schon gesagt, es war kein Erfolg. Das Budget von 120 Millionen wurde zwar getoppt, hat 186 eingespielt, aber das gilt gerade für Disney auf jeden Fall für...
Das war wahrscheinlich ein Flop.
Für absolut unter ferner liefen und zählt als Flop.
Mhm.
Und Atlantis, das Geheimnis der verlorenen Stadt, ist für mich jetzt auch nicht der Mega-Hit, dass ich jetzt sagen würde, hätte mehr Zuschauer verdient im Kino. Ist jetzt keiner der ganz Großen.
Ja, klingt so.
Vielleicht bin ich dann doch Fan von den Disney-Filmen, wo du irgendwie so einen sprechenden Hund hast oder irgendwie so einen lustigen Grashüpfer-Charakter, so anstatt irgendwie nur Menschen.
Ja, aber es klingt jetzt trotzdem, ach so, hier stimmt, hier gibt es gar keine tierischen Sidekicks oder ähnliches.
Keine tierischen Sidekicks, nicht, was irgendwie in der Richtung eine Rolle spielt.
Ja, weil also es klingt jetzt beim besten Willen nicht so, als wäre es nur dieser Brille tragende Protagonist, der hier das Problem darstellt.
Ja, angefangen von Animationen, die ich, wo ich auch mehr erwartet hätte aus den Disney-Studios, bis hin zur Story, die ein bisschen wirr ist. Und er lernt natürlich auch eine Atlantianerin kennen, die ihm natürlich ganz gut gefällt. Und
natürlich.
Sie verguckt sich auch in ihm, dann hat man dann praktisch indirekt noch so eine Disney-Prinzessin aus Atlantis noch mit eingeführt.
Oh Gott.
Das wirkt halt alles ein bisschen albern.
Mhm. Klingt so.
Ja.
Tja.
Dann würde ich zu den Punkten überleiten. Mehr habe ich nicht zu Atlantis. Das Geheimnis der verlorenen Stadt.
Mhm.
Außer zu sagen, dass ich meinen weiteren Disney-Film abgehakt habe. Geht 95 Minuten, ist ab 6 Jahren freigegeben. IMDb gibt 6,9. Metascore 52.
Mhm.
Rotten Tomatoes auch noch verhalten 5,5 von 10, 3,4 vom Publikum. Letterboxd, überraschende 3,6.
Mhm.
Halt doch besser als der Rest.
Okay, also ein paar Millennials können mit dem Film was anfangen.
Genau, und ich gebe hier eine, ich gebe hier 6 Punkte.
Mhm. Einer von der Sorte.
That movie is the worst!
Naja, so weit würde ich nicht gehen. Aber immerhin halben Punkt weniger als Nightmare on Elm Street.
Oh,
wahrscheinlich hätte ich ihm 6,5 gegeben, bis ich dann registriert habe, dass ich Nightmare 6,5 gegeben habe und dachte so, nee, ich muss ja noch einen halben Punkt runtergehen.
Mhm.
Nee, ist wirklich, es ist eine 6. Für Atlantis ist jetzt ist nicht der Bringer.
Na, schade.
Ja, dann jetzt haben wir auch einen Film aus den 2000ern. Insofern haben wir alles verschiedene Jahrzehnte durch. Ich hoffe, du bringst jetzt was aus den 90ern oder aus den 50ern, was wir noch nicht hatten.
Nee, leider nicht.
Haben wir eine Überschneidung jetzt jahrzehntmäßig?
Nee, weil der ist aus diesem Jahr.
Oh, siehst du?
Was? Na, ist ja nicht 50er oder 60er, aber trotzdem jetzt ein Jahrzehnt, was wir noch nicht hatten. Ja,
ich wollte gerade sagen, wir haben 5 Filme und 5 verschiedene Jahrzehnte.
Verrückt.
Ist das nicht verrückt?
Ja, crazy.
Na, ohne Absprache.
Ja, das ist sowieso jetzt wieder witzig, weil das ist auch ein Animationsfilm.
Ah ja.
Als hätten wir es abgesprochen, aber was natürlich nicht so ist. Deswegen jetzt aus diesem Jahr Turning Red.
Ah, okay.
Auf Deutsch, rot. Schlicht und ergreifend. Mhm. Ja, könnte man jetzt auch schon wieder drüber diskutieren, inwiefern der deutsche Titel gut ist oder nicht, weil Turning Red hat ja schon, sagt ja ein bisschen mehr aus und das ist, wenn du dann die Handlung erfährst, glaube ich, auch irgendwie passend.
Aber es ist ja selten, dass der deutsche Titel mal ein bisschen minimalistischer ist als der Originaltitel.
Das stimmt wohl,
ja. Normalerweise schmücken die den deutschen Titel ja noch mehr aus.
Mhm.
Alright.
Ja, und das ist der 25. Feature-Film von Pixar. Mhm. Und tatsächlich der erste Pixar-Film, wo eine Figur die vierte Wand durchbricht. Nämlich in Form von Erzähler.
Krass.
Also unsere Hauptfigur, die erzählt ja auch so ein bisschen, was passiert. Und ist tatsächlich ganz interessant. Also hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, das wäre so schon auch primär irgendwie für Kinder gemacht und ne, so ein bisschen einer von denen, der eine sehr, sehr junge Zielgruppe hat, mhm, für die der garantiert auch funktioniert, weil der ist ab 6 freigegeben, also zweifelsohne. Aber der hat schon auch einige Elemente, wo ich glaube, dass da schon auch Erwachsene oder mal zumindest so Leute, die in den 80ern noch geboren sind, schon auch einiges für sich entdecken können. Weil die Regisseurin und auch Drehbuchautorin von diesem Film, Domi Shi, die ist selber Jahrgang 89 und das hat hier scheinbar eine Menge Autobiografisches, was wir hier sehen. Die hat nur ganze 3 Credits, das ist hier ihr erster Langfilm. Die hat aber 2018 einen Kurzfilm namens Bao gemacht. Der war auch schon für Pixar und dafür hat den Oscar bekommen. Und das ist natürlich erstmal eine ganz gute Voraussetzung. Mhm. Dann war die primär Storyboard Artist bei Inside Out zum Beispiel und Arlo und Spot und Incredibles 2 und Toy Story 4 und so. Also die hat eben schon auch sehr große Disney-Filme, war sie Storyboarderin.
Ja.
Und das ist jetzt hier ihr Regie-Langfilmdebüt. Hat das geschrieben eben auch, zusammen mit Julia Cho. Die wiederum hat ganze 5 Credits, hat für Fringe und Betrayal und sowas geschrieben. Und dann ist hier noch eine Autorin, Sarah Streicher, die ganze 4 Credits, und hat für Daredevil geschrieben. Also Marvels Daredevil, hier die Netflix-Serie. Deswegen in der Kombi irgendwie witzig. Weil der Film, der rausgekommen ist, ist dann doch auf jeden Fall mal mindestens mit dem Prädikat süß zu bezeichnen, finde ich. Weil der hat wirklich was. Geht 1:40 und hat 75 Millionen gekostet, die man schon auch wirklich an der einen oder anderen Stelle sieht. Also der haut an ein paar Stellen echt ordentlich auf die Kacke. Wir befinden uns im Jahr 2002 in Toronto. Es geht um Maylene Lee, genannt May. Die ist ein 13-jähriges Mädchen und hat chinesischen Ursprung und lebt eben in Kanada, also chinesisch-kanadisch. Mhm. Ihre Familie hat dort einen Tempel, wo Besucher reinkommen können und dann geben die ein bisschen Geld und können sich da eben umschauen. Und sie muss also mit ihrer Mutter und ihrem Vater immer diesen Tempel auch pflegen und ist halt so das vorbildlichste Kind, was man sich so vorstellen kann. Da werden auch so ein paar von den Klischees bedient, die man irgendwie so von Asiaten im Allgemeinen hat. Ne, so dieses wahnsinnig fleißige und leistungsorientierte und so. Und das kriegt sie eben hier von ihrer Mutter, die so wahnsinnig überfürsorglich ist, kriegt sie das eben auch vermittelt. Und deswegen ist sie an sich sehr glücklich, weil sie schon auch mit dieser Motivation, ihre Mutter immer stolz zu machen, eigentlich ganz, ganz gut lebt. So, jetzt hat sie aber so ein persönliches Interesse, was sie vor ihrer Mutter verbirgt. Weil sie und ihre besten Freundinnen, die sind Riesenfans von einer Boyband namens 4Town. Mhm. Und weil diese Musik aber von der Mutter aufs Härteste verurteilt wird, hält sie das eben vor ihrer Familie geheim, dass sie da krasses Fangirl ist. Und zwar so Next Level, ne? Also wenn die irgendwie, die stimmen dann auch gerne mal in der Gruppe von ihren Freundinnen, weil die hat eben so 3 Freundinnen, nee, Entschuldigung, 4 Freundinnen. Und die wollen dann eben auch zusammen zu einem Konzert gehen von 4Town, was demnächst ansteht. Jetzt ist es so, dass in diesem Tempel, da sind natürlich, dann ist da so ein Altar aufgebaut und dann wird so an den Flanken hast du dann so links und rechts so rote Pandas, weil die irgendwie das Familienwahrzeichen sind und da gibt's natürlich auch eine Backstory zu, was so die Familie von May angeht. Jetzt hat die eines Nachts einen Albtraum. Schöne Parallele zu Nightmare on Elm Street fällt mir gerade auf. So, die hatten einen Albtraum, in dem geht's um rote Pandas. Um die roten Pandas der Familie. Als sie aufwacht, ist sie dieser große rote Panda. Ne? Also May hat sich verwandelt in diesen roten, riesigen, plüschigen Panda.
Okay.
Dann dreht sie natürlich erstmal total durch, weil sie gar nicht weiß, was abgeht. Und versucht sich dann natürlich vor ihrer Mutter zu verstecken. Ne? So, die will dann ins Zimmer kommen und sie sagt aber so, nein, darfst nicht reinkommen.
Okay,
und so.
Sie kann sprechen, also wie normalerweise.
Ja, genau. Nee, die okay. Hat, stimmt, entschuldige. Ja, die hat sich in einen Panda verwandelt, aber ihre Stimme und so ist alles gleich. Mhm. Das heißt, sie spricht dann durch die Tür mit der Mutter und hält die irgendwie draußen. Mhm. Und die Mutter merkt aber, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Jetzt geht die davon aus, dass sie ihre Tage bekommen hat. Das erste Mal.
Ah.
Ne? Und jetzt
macht der Sinn, jetzt macht der Titel auf jeden Fall Sinn.
Siehst du? Und deswegen, da gibt's natürlich eine Parallele und das wird auch so ein bisschen mitbedient, diese Wahrnehmung der Mutter, weil du kannst hier sinnbildlich einiges damit interpretieren, ne? Gerade was auch so diesen Stimmungswechsel angeht und so, weil sie halt dann, als dieser Panda aufwacht, ist sie halt völlig außer sich, ne? Und dreht natürlich erstmal durch. Und da gibt's die ein oder andere Parallele. So, dann merkt sie aber relativ schnell, dass sie diesen Zustand über ihre Stimmung steuern kann. Das heißt, in dem Moment, wo sie sich beruhigt, verwandelt sie sich wieder in May. Allerdings bleiben rote Haare. So, das heißt, sie beruhigt sich dann irgendwie, versteckt dann ihre roten Haare unter einer Wollmütze und geht dann trotzdem zur Schule. Und hat aber tierisch Schiss, ne, weil sie das eben offenbar nicht unter Kontrolle hat. Und natürlich kommt es dann auch dazu, dass es in der Schule wieder rauskommt.
Okay.
Dass sie plötzlich wieder der Panda ist. Ja, und jetzt hat das Ding mit dem Panda aber eine Bewandtnis, die mit ihrer Familie und deren Herkunft zu tun hat. Deswegen auch dieser rote Panda in dem Tempel. Das heißt, das ist so ein Familiending, dass man sich in einen Panda verwandelt. Das erfährt sie aber natürlich erst im Verlauf der Geschichte. Und jetzt geht es darum, dieses Ding mit dem Panda in den Griff zu kriegen, weil da wird es eine Zeremonie geben, auf die sie auch vorbereitet wird, wo sie diesen Panda komplett ablegt. Weil, wie gesagt, das ist so eine Familientradition mit diesem Panda. Und jetzt steht aber dann dummerweise eben das Fortown-Konzert am gleichen Tag an wie diese Zeremonie. Also geht es jetzt um diesen Konflikt. Mühle. Einerseits zu dem Konzert gehen zu wollen, wofür sie aber eben auch irgendwie Geld generieren muss. Da kommt dann der Panda auch wieder ins Spiel. Mhm. Weil die Tickets natürlich teuer sind und die Mutter natürlich kein Geld dafür gibt, weil die darf ja gar nicht wissen, dass sie dahin will. Und parallel geht es eben darum, irgendwie diesen Struggle mit dem Panda da für sich einen Frieden zu finden. Und das eben, wie gesagt, kann man natürlich auch wieder sehr sinnbildlich verstehen für das Erwachsenwerden einer jungen Frau. Mhm. Und das hat eben wirklich verschiedene Ebenen und funktioniert auf jeder einzelnen davon. Und okay. Der hat mich echt überrascht. Das ist wirklich ein süßer Film. Und vor allem, was so cool ist, ich meine, wenn du so aus unserer Generation bist oder eben dann auch noch so ein paar Jahre später, dann hast du dieses Boyband-Ding halt zwangsläufig voll mitbekommen. Mhm. Und man kommt ja nicht drum rum, dass dann eben sämtliche Songs aus der Richtung ja zum Teil auch wirklich fiese Ohrwürmer sind und nicht, dass man das jetzt wirklich feiert, aber man hat es halt mitbekommen und irgendwo hat es ja auch seine Berechtigung. Aber es ist halt total geil, wenn du siehst, wie das hier thematisiert wird, weil die hier natürlich auch so vermeintlich generische Boyband-Mucke gemacht haben, die aber halt voll eingängig ist und die irgendwie auch im Ohr bleibt und halt total cool ist zu sehen, wie die Kids das dermaßen feiern. Mhm. Erst recht, weil es ja dann eben auch 2002 spielt. Also das machen sie auch schon noch schön. Weißt du, das heißt, sie hat natürlich auch so ein Tamagotchi am Rucksack hängen und so und lauter solche Geschichten. Ne? Also die Zeit wird da schon geil mitbedient.
Fällt mitten rein in die Boyband-Ära.
Ja, total. Und das Interessante daran ist, die Musik für Fortown wurde von Billie Eilish und Finneas O'Connell geschrieben.
Ah, okay. Krass.
Haben sich die Geschwister hier der Boyband-Mucke gewidmet.
Dann meinen sie nicht so ganz ihre Mucke.
Ja, eben. Deswegen fand ich das schon irgendwie nennenswert. Ja, und der Produzent des Films, der hat den Film beschrieben, The Hulk, but cuter.
Okay.
Das trifft es auch ein bisschen, ne? Weil also die wird halt zum sehr großen Panda, der also auch nicht mehr so ohne weiteres in ein normales Zimmer passt und so. Also
aber schon knuffig insgesamt.
Ja, ja. Mhm. Sie ist dann schon sehr flauschig und deswegen wird die dann auch als Panda von total vielen so total süß gefunden.
Fluffy.
Und so. Ja, das ist auch die Reaktion von meinem Mädchen. You're so fluffy. Und ich dachte, ah, okay. Dezenter Hint.
Bisschen, ne?
Ja, und das ist, ich habe das neulich erzählt, das ist der Film, wo ich im Abspann gelesen habe, dass es hier Inklusionsbeauftragte gibt. 3 Stück. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja.
Ja, und da haben die hier wirklich, also da kannst du wirklich eine Menge entdecken und mir sind da auch Sachen entfallen jetzt bei der Erstsichtung, weil ich dann gelesen habe, dass es eben sogar im Hinblick auf einen Technical Supervisor, Susan Fischer-Fong heißt die, die ist Diabetikerin. Mhm. Und weil hier eben Disney diesen Auftrag hat, was Real-Life-Representation angeht von allen Gruppen, finden wir hier im Film auch einige Charaktere, die hier so einen Monitor am Arm kleben haben, weißt du, um ihre Blutwerte zu überprüfen.
Ah ja.
Also was halt Diabetiker immer so machen müssen. Das ist schon krass, ne? Also es geht ja natürlich komplett. Aber auf was die alles achten müssen zum Teil, aber dann natürlich auch freiwillig offenbar tun, die sind da schon sehr am Puls der Zeit, was das angeht.
Offensichtlich, ja.
Ja, total. Ja, und man erkennt ja auch, dass es hier Einflüsse gab, so von Totoro und Filme in die Richtung. Mhm. Und dann siehst du aber auch, also wenn zum Beispiel May dann so als Mädchen dann sich krass freut über die irgendwie die Boyband-Mucke oder sonst wie ausrastet, hat das auch so Anime-Momente. Weißt du, das ist so wie diese alten japanischen Zeichnungen aussieht.
Ja.
Und das in der Mischung ist echt cool. Also ich hatte hier echt Spaß. Ja.
Cooler Scheiß.
Ja, weil es natürlich auch, also die Message ist schon auch offensichtlich, aber wie gesagt, er hat verschiedene Ebenen und irgendwie ist dann auch dieses, wie die Frauen in ihrer Familie mit diesem inneren Panda umgehen, das erzählt natürlich auch eine Menge über eben erwachsen werden, unabhängig werden und so dieses rebellische Gegens Rollenbild ankämpfen und solche Geschichten. Also das kann man da alles irgendwo drin finden und das ist aber eben alles sehr nett verpackt. Also
ja, klingt sehr metaphorisch, aber für die Kleinen ist dann wahrscheinlich auch niedlich, so den Panda.
Nee, eben meine ich, du kannst es auch komplett checken, ohne diese Ebenen gucken und hast trotzdem echt einen süßen Film. Mhm. Und deswegen, also ich empfehle den, ey. Der macht Spaß. Mhm. Hätte ich so nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, dass der sehr viel kindlicher ist.
Okay.
Ja, und halt ist dann klar, ihre Freundinnen sind dann auch so ganz unterschiedliche Charaktere, ne, so die eine ist total cool und die andere ist eher so, sagt keinen Ton und ist ganz cool gemacht, wirklich. Es sind jetzt hier, was so die Sprecher angeht, für Pixar-Verhältnisse, relativ wenig große Namen, aber jetzt hatten die hier natürlich, musste da ja auch drauf geachtet werden, dass dann die Rollen mit asiatischer Herkunft, dass die auch entsprechend besetzt werden und so, ne. Deswegen haben wir zum Beispiel jetzt hier die Oma, die wird von Wai Ching Ho gesprochen, das ist hier die bei Daredevil, bei der Serie, Madame Gao gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, die war so die oberste von diesem, von dieser asiatischen Gang.
Ja, ja, klingt dunkel.
Ja, wie auch immer. Sandra Oh spricht die Mutter, die kennt man natürlich, aber die junge Dame, die hier Mei Lin spricht, Rosalie Chang, die kannte ich nicht. Die ganze 4 Credits, davon 2 Kurzfilme, und Click Wars, aber ansonsten kannte ich die nicht.
Okay.
Aber Phineas O'Connell spricht hier auch noch einen aus der Boyband, ist das, glaube ich. Und ich meine, der ist ja auch schon Oscar-Preisträger jetzt seit diesem Jahr. Der hat ja mit Billie Eilish den Oscar für No Time to Die bekommen. Mhm. Naja. Ja, so viel dazu, würde ich sagen. Turning Red. Rot. Von mir echt eine Empfehlung. Ist ein süßer Film. Und kam jetzt natürlich auch pandemiebedingt nicht wirklich in die Kinos. Ne? Ich glaube, der hatte in den USA auch so, lief irgendwie eine Woche in Kinos und dann direkt, glaube ich, bei Disney Plus. Mhm. Deswegen ist das Einspielergebnis hier nicht wirklich repräsentativ. Ich glaube, das ist irgendwo bei 18 Millionen oder so. Und das ist natürlich für das Budget nicht viel. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das einer von diesen Filmen ist. Vielleicht war der am Anfang auch hier mit Premium-Gedöns, ne, dass du für den bezahlen musstest bei Disney Plus, kann ich mir auch vorstellen. Aber ansonsten ist es garantiert einer von den Filmen, wo viele Eltern den wahrscheinlich zu Hause auf Heavy Rotation laufen lassen können, weil du weißt, da gucken die Kinder nichts, was irgendwie groß gefährdend ist.
Also ich habe Disney Plus und ich bilde mir ein, dass der sofort frei in dem Stream verfügbar war.
Okay.
Dass der nicht, dass man dafür nicht bezahlen musste. Mhm.
Ja, hierzulande, aber ich weiß ja nicht, ob der in den USA vielleicht parallel zum Kinostart dann auch gleich auf On-Demand.
Aber es ist trotzdem krass, wenn du siehst, was für ein Aufwand so ein Pixar-Film ist oder diese, also mit wie viel Kohle und mit wie viel Liebe die teilweise gemacht worden sind. Und dann
75 Millionen.
Alter. Und dann kriegen die kein Kino-Release, Alter. Das ist schon krass. Also.
Ja, aber die Rechnung scheint ja trotzdem irgendwie aufzugehen. Ne? Das finde ich eh so abgefahren, dass es bei, seit es Disney Plus gibt, sowieso nur noch gefühlt jeder 10. Disney-Film überhaupt ins Kino kommt.
Ja, aber meinst du, die machen dann Plus mit dem Business?
Ja, also ich meine, sonst würden sie das auch nicht machen. Also bei aller Menschenliebe, die ich jetzt Disney unterstellen möchte, nie im Leben würden die einen 175 Millionen Dollar Film machen, wenn der nicht irgendwie das Geld wieder reinbringt.
Könnte man meinen.
Ja. Aber ich finde das natürlich auch cool, dass die jetzt, also ich weiß nicht, wann es das letzte Mal wirklich eine weiße Hauptfigur gab in so einem Pixar-Film. Ist ja schon auch jetzt echt langsam ein paar Jahre her, ne? Was natürlich super ist, aber die bedienen sich jetzt an allen möglichen Kulturen und Geschichten und das fand ich jetzt auch mal irgendwie einen sehr interessanten Blickwinkel, weil so chinesisch-kanadische Menschen hat man jetzt nur wirklich nicht oft zu sehen bekommen in irgendwelchen Filmen. Und deswegen ist irgendwie ist ein ganz cooler Ausschnitt, so. Dann noch in der Zeit und.
Tja, die inklusion Beauftragten mussten ja für irgendwas gut sein, ne?
Ja. Ja, wobei die haben sich die Geschichte ja nicht ausgedacht, sondern eben, also das ist tatsächlich, habe ich dann auch gelesen in einem Interview mit dieser Regisseurin, Domi Shi, dass da halt viel von ihrer Kindheit mit drin ist. Weil sie eben in Toronto aufgewachsen ist als asiatisches Mädchen und anscheinend hatte sie auch ein großes Herz für Boybands. Aber ich meine, welches Mädchen aus den 80ern hatte das nicht?
Ja, das stimmt.
Also, das in den 80ern geboren ist, ne, weil das, da bist ja zwangsläufig, da ist ja dann nur eine Frage von ein paar Jahren, ob du halt irgendwie bei NSYNC warst oder bei den Backstreet Boys oder dann eben später mit, wie sie alle heißen, One Direction und Co.
Ich habe mich auch mal, hat mich so an so eine Story erinnert, bin mal in so einer Diskothek damals, die gibt's schon lange nicht mehr, da bin ich mal mit so einem Mädchen ins Gespräch gekommen, die hat mir auch erzählt, dass die East 17 immer hinterherreist.
Ja, siehst du, sowas, Alter.
Die war auch so ein Ultra-Fan und ist dann wirklich so dem Tubus und so hinterhergefahren und ist dann mit denen, die wussten, also die Typen von East 17 kannten sie beim Namen so. Weil, weil sie halt immer irgendwie bei Konzerten vor der Tür standen und so hin und
her. Okay, also schon jemand mit Stalker-Charakter, ja?
Ja, so, und das hat sie dann so voll so, also als wenn sie sich stolz darauf wäre, so hat sie es erzählt, so, wo ich auch dachte, so dachte ich so, okay. Die
Hilfe, ey, sofort die Flucht ergreifen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde es ja auch so lustig, dass bei den Mädels eben, die dann eine Boyband gut fanden, da erfährst du ja auch dann sofort immer irgendwie im nächsten Satz, welcher aus der Truppe der Typ war, um den es ging. Weil es ist ja, man musste sich ja dann auch immer auf einen festlegen.
Ja, klar.
So, das ist der, den ich toll fand.
Kannst ja nicht fünf toll fanden.
Nee, eben.
Das stimmt.
Und es ist dann immer so witzig, ne, was es auch so über die Mentalität von den Leuten aussagt, weil dann manche immer so gezielt auf den Underdog gingen, so, sie, weißt du, die dann irgendwie den toll fanden, den sonst keiner gut fand.
Ja, stimmt.
Oder gerade andersrum irgendwie natürlich dann immer den sonst auch alle toll fanden und so, das ist schon irgendwie witzig.
Deswegen war ja dieses Casting der Boybands auch so berechnet, so, weißt du, weil sie gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt hier verschiedene Typen.
Und einfach damit verschiedene Archetypen abdecken und so ist diese Boyband hier eben auch aufgezogen, weißt du, weil die wird dann an einem Punkt natürlich auch so ein bisschen vorgestellt, weil die so dann so MTV-mäßig zeigen, was da so abgeht mit dieser Band und das ist hier halt auch so völlig zusammengecastet, einfach damit alles abgedeckt ist. Es ist so herrlich.
Abgefahren.
Ja, und das eben, also das ist halt auch noch eine Ebene, die irgendwie echt Spaß gemacht hat an dem Film, weißt du, weil du halt so dieses Boyband-Tum irgendwie gezeigt bekommst auch.
Das ist aber auch so ein typisches Mädchen-Ding größtenteils, oder? Ich meine, ja, kennst du irgendwelche Jungs, die irgendwelchen Rappern hinterhergereist sind und von Tour zu Tour irgendwie hinterhergefahren sind?
Nee, natürlich nicht.
Oder?
Also das geht ja auch ein bisschen weit, finde ich.
Ja, eben.
komisch. Also ich glaube, ich habe das einmal gemacht, weil sie es irgendwie angeboten hat, weil beides in der Nähe war, weil ich irgendwie auf dem einen Konzert war und dann hieß es irgendwie im Interview mit den Jungs, ja, wir spielen morgen da und da und das war halt irgendwie dann nur eine Stunde weiter oder so und dann wurden wir da eingeladen und sind wir da halt auch noch hingegangen, sowas. Aber das
macht dich ja noch nicht zum Groupie.
Also. Nee, nee, eben, aber so die komplette Tour hinterherreisen, Alter.
Naja, und dann so irgendwie so vor dem Hotel stehen, ja, und so hin und her, also das ist so, das sind halt prima Mädchen auf jeden Fall.
Hilfe, ey.
Ja.
Ja.
Na gut.
Deswegen, also.
Vielleicht klärt uns auf da draußen. Ich meine, vielleicht ist ja einer oder andere von unseren Hörern kann uns da nochmal korrigieren und kann sagen, ich bin damals Tina Turner durch Südamerika hinterher gereist.
Genau.
Mit dem Fahrrad. Dann berichtet uns.
Ja.
Ja, cool.
Blümchen oder so.
Genau. Blümchen.
Ja, das würde ich Chris zum Beispiel zutrauen, ne?
Ja, ich wollte jetzt diese sexuelle Ausrichtung nicht mit reinbringen, weil das sind, glaube ich, für mich dann doch die Ausnahmen, die dann auch ein paar Leuten dahergereist sind wahrscheinlich.
Gleich mal wieder ein paar dann, Klischees bedient.
Ja, ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich kein Klischee. Weil wenn du noch so ein paar schreiende, zwischen diesen schreienden Mädels da noch irgendwelche Typen sind, dann sind es meistens so ein wasserstoffblond gefärbten.
So.
sexuell anders ausgerichteten Leute. Aber ey, es sei ihnen gegönnt, wenn die Spaß dabei haben von mir aus.
Gut, das haben wir mal nicht.
Schön Kylie Minogue und Madonna hinterher gereist.
Ja, aber ohne Scheiß. Also gerade bei den beiden, garantiert gibt es da richtig viele, die das machen.
Ja, auf jeden Fall. Denke ich auch.
So, Punkte zu Turning Red. Mhm. 7,0 gibt es auf IMDb. Metascore 83.
Das ist geil.
Richtig gut. Mhm. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik ebenfalls 8. Das sind 94% Empfehlung und vom Publikum 3,8, ebenso Letterboxd 3,8 von 5. Also der wird dann schon insgesamt ziemlich gut gefunden und ich finde zu Recht, ich bin hier bei 8 Punkten.
8 Punkte für Red?
Ja.
Turning Red. Okay. Nicht schlecht, haben wir die Episode mit zwei Animationsfilmen hier zu Ende gebracht, für die Fans.
Ja.
Werden ja auch immer wieder gerne gesehen.
Ja, also ich meine, sind wir ja beide eh auch Fan, ne?
Ja,
ich
total.
Echt immer wieder mal so zwischendurch einen Animationsfilm super gerne.
Das ist auch, also gut, jetzt habe ich mit Atlantis eher einen schwächeren Vertreter des Genres, aber ich gucke schon viele Animationsfilme, die ich alle irgendwie gut finde. Ich mag die. Ob das jetzt Pets ist oder Despicable Me und dann gucke ich irgendwie einen Disney-Film und finde, irgendwie mag ich die. Also das ist schon eine gute Ausbildung.
Ja, weil selbst wenn die nicht so stark sind, macht das trotzdem kreativ, irgendwie oder? Spaß, ja, zu gucken, so, weil es ja in der Regel auch alles sehr bunt ist und so.
Ja, finde ich auch.
Wenn man schön sonst bunt. Schon nichts gebunden bekommt, dann zumindest eine Menge Farben.
Ja, das Gott, Leben, Alter, ist so schwarz-weiß, da freut man sich wirklich über so einen bunten Animationsfilm.
Jetzt kann ich immer für mich selbst drücken, ey.
This is a new level of lame.
Jetzt reichen schon bunte Farben, um mich zu begeistern, ey. Ja, Gott. Wo sind wir hin, ey?
Ich drück den hier.
One word. Awesome.
Passt schon.
I think I just threw up in my mouth.
So schlimm gleich, ja.
Okay. Ja, Mann. Okay.
So, das Ergebnis des Punkteratens ist
1-1.
1-1 bei uns beiden. Es gibt ein
sensationelles Unentschieden.
Remis heute. Ja. Und damit entlassen wir die Leute jetzt in Feierabend, oder? Jetzt
habe ich noch gar kein Sample dahingegen gedrückt.
Oh, fine. Call it a tie.
Oder den hier.
Okay, it's a draw.
Passen beide.
Ja.
Draw, tie. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, aber zumindest habe ich heute auch einen Punkt gemacht, auch wenn Lee trotzdem einen gemacht hat. Ist ja schon Fortschritt.
Ja, eben, voll.
Ja. Aber es ist ein spannendes Rennen da, was das interaktive Punkterad angeht bei unseren, Punktetippern, ja. Also Markus hat sich mittlerweile an die Spitze gesetzt.
Ach.
Hat Atombomb überholt. Und der war, und Markus
Weil
war
der
so,
war jetzt lange vorne, ne?
Ja, und Markus war so, also den ersten Monat irgendwie so hinten, eher im hinteren Bereich. Dann hat er so ein paar Mal so 4 Punkte, 3 Punkte gemacht und ist jetzt Erster. Also.
Geil.
Dann ist immer noch eher im letzten Drittel. Hat aber auch gerade 4 Punkte gemacht und ist dann so ein bisschen nach vorne geschossen. Mhm. Fabs und Ju immer mal wieder in den Top 3, dann wieder raus. Also ist noch alles drin. Ja, hier geil. Für den letzten Monat kann spannend werden.
Alright.
Und an diese besagten Supporter, übrigens bei Patreon und Steady, wer uns da unterstützen will, und dafür unsere Kosten da ein bisschen mit beitragen will, kriegt auch Lose dafür und kriegt auch Sonderepisoden dafür.
Jede Menge. 104 mittlerweile.
Genau, 104. Auf die habt ihr übrigens auch alle Zugriff, wenn ihr da unterstützen solltet. Und hier nochmal an der Stelle sei gesagt, dass alle Supporter, wir haben einen neuen Monat, dürfen im Juni natürlich wieder neue Lose rüberwachsen lassen. Da folgt nochmal ein Post in den nächsten Tagen. Und die Auftragssupporter dürfen uns schon mal die Filme für Juli nennen, damit wir da vorbereiten können, die Filme hier präsentieren, uns die besorgen, bestellen, was auch immer.
Ja.
Der Aufruf auch nochmal an der Stelle.
Wunderbar.
Und demnächst gibt's Bash Action.
Das auch noch.
Ja.
Ja.
Steht viel an. Ist nichts hier mit Urlaub jetzt hier Sommer 5 Grad sein lassen und hier Füße baumeln lassen.
Gerade echt nicht.
Nee, viele Action.
Aber kriegen wir hoffentlich hin.
Kriegen wir ihn hier bei den
Bewegfinderlausen.
Mhm. Wir wären nicht die Finderlausen, wenn wir das nicht hinkriegen würden.
Ja. Ja, irgendwann gibt es T-Shirts damit. Ey.
Auf jeden Fall. Haben wir ja schon gesagt, so Baby-Shirts. Baby und ist die Kinderedition. Da so steht Finderlausen drauf.
Mit Finderlausen drauf, ja.
Geil. Das wäre schon lustig. Mhm. Ja, Merch haben wir auch. Falls einer noch Bock hat auf ein T-Shirt oder auf Hoodies, ein paar Größen haben wir da einfach mal anfragen.
Stimmt. Nicht mehr viel, aber ein bisschen was ist noch da, ja.
Ja. Wir haben halt hier kein Lager, insofern haben wir nicht immer alles parat, aber könnt ihr gerne mal probieren, wer Bock hat auf ein Hoodie oder auf Shirts. Da übrigens auch Rabatt für Supporter. Also.
Naja.
Vielleicht könnt ihr da zwei Fliegen mit einer Klappe Gründe schlagen.
Zu supporten.
Viele, viele. Ja. Jetzt habe ich schon 7 genannt.
Ja. Links dafür gibt es auf Social Media im Linktree. Könnt ihr mal auschecken.
Korrekt. So, ich muss heute noch ackern. Mhm. Ich muss ran. Wir haben Wochenende. Das ist für mich Arbeitszeit und du guckst wahrscheinlich dann wieder fleißig Filme. Oder was hast du heute auf dem Plan?
Ja, der ein oder andere Film wird heute noch geguckt.
Könnte wieder im Player landen.
Mhm.
Na dann, viel Spaß dabei.
Dankeschön.
Und dann bin ich gespannt, was du dann darüber berichtest in der nächsten Aufnahme. Vielleicht haben wir da den Gast, vielleicht sind wir wieder zu zweit, vielleicht sind wir zu neunt. Wir wissen es noch nicht.
Zu neunt.
Mal gucken.
Ja, ich hoffe nicht. Neunt, Alter.
Wäre mal eine Premiere.
Auf jeden. Nee, aber stimmt. Demnächst auf jeden Fall wieder mit Gast.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort.
Alright, dann sind wir raus.
Peace out.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.